Hallo und herzlich willkommen, liebe Supporter und Supporterinnen bei Hooked on Topic Nummer 123. 1, 2, 3, eine wunderschöne Zahl mit mir, dem Robin, und meinem wunderbaren Kollegen Thomas Goik.
Madre
Hallo.
De Dios, es ist El Pollo Diablo.
Oh, das ist eine Referenz, liebe Freunde, aus Monkey Island 3,
sehr gut.
Der Fluch von Monkey Island. Und diese Referenz tätigt Tom, weil sie so gut zu unserem Thema passt. Wir wollen nämlich mit euch über Adventures reden.
Okay.
Im Grunde spezifisch über Point-and-Click-Adventures, Klammer auf, aber dieses Genre hat sich ja in seiner späteren Entwicklung ein bisschen von dieser Steuerungsart wegbewegt. Deswegen trifft Point-and-Click-Adventure nicht unbedingt zwingend zu, aber ich glaube, wenn wir Point-and-Click-Adventure sagen, dann wisst ihr am ehesten, in welche Richtung wir gehen wollen, weil wenn man nur Adventure sagt, dann fragt man sich vielleicht, meinen wir Action-Adventure oder sowas? Nein, wir meinen das Genre der recht klassischen Point-and-Click-Adventure und dann auch damit, wohin sich dieses Genre in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal, entwickelt hat. Und wie sehr wir auf diesen letzten Punkt zu sprechen kommen, das ist einfach ein bisschen von diesem Gespräch abhängig. Vielleicht werden wir auch eine Stunde, anderthalb Stunden damit beschäftigt sein, nur über Monkey Island 1 zu reden, dann ist das dieser Podcast.
Jetzt please.
Vielleicht werden wir aber auch das komplette Genre vollumfassend erläutern. Da gucken wir einfach mal, wohin uns dieses Gespräch führt, lieber Tom.
Ja, ich habe mir ja einfach diverse Spiele notiert für diesen Podcast, weil ich mal so die Vergangenheit durchgegangen bin. Okay, was sind denn meine Lieblings-Adventures. Und da sind so ein paar Spiele, hinter die ich Fragezeichen gesetzt habe, gerade weil die Genrebezeichnung dann vielleicht ein bisschen weniger eindeutig wird.
Mhm.
Aber die meisten dieser Spiele sind sehr alt. Also die neuesten, die da eigentlich bei mir drauf sind, wo ich wirklich sagen würde, das zählt für mich in diese Kategorie, sind Spiele von Telltale Games. Und die sind ja sehr, also zumindest teilweise noch in der Tradition von LucasArts gemacht worden, weil da ja auch Leute mit dran gearbeitet haben, die von LucasArts kommen. Und dann haben sie aber auch so ihr eigenes Ding gefunden mit den ganzen Lizenzversoftungen. Und trotzdem war es so die Feststellung, okay, so von den modernen Point-and-Click-Adventures, wovon ja auch viele aus Deutschland kommen, mit denen konnte ich gar nichts mehr anfangen. Also ich habe ein paar davon probiert, so, ne, The Whispered World oder sowas, oder Edna bricht aus oder so ein Kram. Aber das hat ja bei mir nie gezündet.
Ich möchte nochmal Silence, The Whispered World 2 empfehlen. Das ist auch fast
das
gar kein.
Das habe ich ja mit im Stream. Ich glaube, wir hatten das im Stream.
Silence hatten wir im Stream? Echt?
Ich glaube schon. Oder in irgendeiner.
Das ist so lange her. Das kann gut sein.
Oder so, ich weiß nicht.
Es ist sehr kurz, aber fand ich, es ist sehr, sehr toll. Ja, das ist ganz interessant, weil bei mir ist es so, die Zeit, in der ich am krassesten mich mit diesem Genre identifiziert habe, war die Zeit, in der es das erste Mal als tot galt. Was vor allem daran lag, dass es in den USA tatsächlich auch tot war. In Europa aber eigentlich noch ziemlich quick lebendig.
Ja, vor allem in Deutschland.
In Deutschland
ist ja,
vor allen
Dingen.
Das
ist ja der Joke unter Amerikanern.
Genau.
Dass in Deutschland die Leute nie aufgehört haben, Adventure Games zu spielen.
Genau.
Siehe Kickstarter-Video von Broken Age.
Exakt.
Von Tim Schäfer.
Die Adventure-Spiele gibt es nur noch in dem Bereich der Träume und Germany.
Oh, ja,
ich erinnere mich noch sehr genau.
Gilbert hat das auch schon mehrfach Jokes drüber gemacht.
Ich meine damit so konkret so die Anfang bis Mitte der 2000er. Das ist so die Zeit, in der ich mich komplett in diesem Genre verloren habe und wo ich tatsächlich die meiste Nostalgie für dieses Genre habe. Also es sind gar nicht die Klassiker, die 2D-Pixelart-Klassiker, sondern bei mir sind es ein paar der Ausläufer dieser Zeit, aber dann vor allen Dingen die von vielen Leuten auch etwas skeptischer betrachteten früheren 3D-Titel dieses Genres, bei denen ich richtig nostalgisch bin und wo ich allein bei dem Auflisten dieser Spiele und bei dem Denken an diese Spiele wieder so richtig den Drang hatte, in diese Zeit wieder entschwinden zu können und einfach vor dem PC zu sitzen. Genau das Gefühl, was ich auch in diesem einen Benoît Sokal Livestream ja bekommen habe, weil einige dieser Spiele halt auch genau diese aus dieser Zeit kommen.
Also das ist der Siberia-Macher.
Genau, Benoît Sokal ist ein Comiczeichner, der unter anderem verantwortlich ist für die Siberia-Reihe.
Ja, also du kannst ruhig zugeben, dass du großer Fan bist von Geheimakte Tunguska. Wir können das gerne aufarbeiten.
Es ist eines dieser Spiele tatsächlich von 2006. Geheimakte Tunguska war nie für mich so ein Favorite, aber es war ein Spiel, was ich super gerne durchgespielt habe.
Ich habe das damals auch durchgespielt. aber wenn man sich die Story-Synopsis nochmal durchliest, dann merkt man auch, war vielleicht nicht so gut.
Worum geht's da? Ich weiß es gar nicht mehr.
Es ist halt auch dieses Verschwörungskram und
Dan Brown-Ding, oder?
Naja, ja, ich glaube nicht so ganz, aber nichts, was mich heute noch vorlocken würde. Mhm. Damals habe ich es halt in der GameStar gesehen und dann dachte ich, ja, okay. Und ich glaube, so von der Rätselqualität war es wahrscheinlich auch okay, mhm, aber es ist halt nichts mehr, was mir heute noch im Gedächtnis bleibt.
Wusstest du, dass es 4 geheimakte Tunguska-Spiele gibt? Oder in dem Fall geheimakte 4? Spiele?
Ja, nee, es gibt, ich wusste, dass es 2 gibt.
Es gibt geheimakte Tunguska, es gibt geheimakte Tunguska 2 Purita Cordis aus dem Jahr 2009. Dann gibt es geheimakte 3 aus dem Jahr 2012. Und es gibt geheimakte Sam Peters, ein What? Spin-off aus dem Jahre 2013.
Nee, wusste ich wirklich nicht.
Ja, Sam Peters ist, glaube ich, auch so etwas. Ich weiß nicht, ob das wirklich für Kinder ausgelegt ist, aber zumindest sehr viel simpler als die Vorgänger. Und Sam Peters ist ein Charakter aus Geheimakte 2. Mhm. Ich persönlich habe aber auch da nur den ersten Teil gespielt. Das zeigt dann schon, dass ich zwar okay fand, aber auch nicht. Also es ist kein Favorite aus dieser Zeit. Und es war dann auch eines der letzten Spiele aus dieser Zeit, weil sie begann für mich so ab 2000. Ich gehe ja davon aus, dass bei dir so, du so ein bisschen eher früher in der Hochzeit dieses Genres ja, warst,
also
oder?
Wirklich die, also nicht so früh, dass es jetzt Maniac Mansion wäre oder sowas. Das, so die ganzen Anfänge von LucasArts, das habe ich mal gespielt, mhm, aber Maniac Mansion bin ich zum Beispiel nie so richtig reingekommen, weil das ja auch noch eines der LucasArts-Spiele ist mit Fail-States und wo mhm, du wirklich dir das Spiel kaputt machen kannst. Mhm. Oder Zack McCracken zum Beispiel war auch noch vor meiner Zeit. Und die Spiele sind ja auch super beliebt bei den entsprechenden Leuten. Aber da bin ich nie so richtig reingekommen. Mein Same. Anfang, eigentlich war mein Anfang zumindest eins der ersten, in das ich mich wirklich so richtig verliebt habe, war Day of the Tentacle mhm, und Curse of Monkey Island. Also schon der dritte Teil von Monkey Island. Und mhm, Day of the Tentacle ist der zweite Teil von Maniac Mansion. Und
da ist aber noch eine größere Zeit zwischen, oder? Der Tentacle ist auch wesentlich früher als Monkey Island 3, oder? Habe ich das falsch
gemacht? Naja, wesentlich 2 Jahre oder so. Zwei,
echt?
Drei
so, so nah sind die?
Ja, ich krass, glaube schon. Also du müsstest vielleicht noch selber mal nachchecken. Aber ich glaube, so groß war der Unterschied gar nicht. Und das ist halt, das sind die Spiele, die mich zuerst so richtig begeistert haben. Mhm. Und weil mich zum Beispiel Monkey Island 3 so sehr begeistert hat, weiß ich noch, wie ich mal im Laden mir so eine Collection geholt habe in Monkey Island 1 und 2, wo die beide mhm, auf eine CD gepresst waren, weil im Ursprünglichen waren es ja Disketten-Spiele. Mhm. Und dann habe ich die tatsächlich aber auch begeistert durchgespielt. Und weiß noch, wie schwer ich Monkey Island 2 fand, aber war total angetan von diesen Spielen, obwohl die grafisch ja schon damals veraltet waren.
Ja, also ein bisschen mehr größerer Unterschied, der auf der Tentacle ist von 93 und Monkey Island, also Monkey Island 3, Curse of Monkey Island von 97.
Ja gut, aber geht aber ja noch.
Wir sind genau, sind 4 Jahre, ja. Ist trotzdem jetzt keine Ewigkeit zwischen. Ich finde halt Curse of Monkey Island, also bei mir ist es halt so, ich habe die ersten beiden Teile auch gespielt, wie so oft, wenn wir über ältere PC-Spiele reden, auf dem Computer meiner Tante. Das ist so ein Satz, den ich oftmals mhm, in diesen Casts sage. Einfach eine sehr nostalgische Erinnerung,
ja,
für mich.
Ja, ich finde das voll schön.
Ja, war da dann geschlafen aber zu mal und dann morgens um 6 Uhr aufgestanden, ja, sie geweckt am Wochenende, mein Onkel, meine Tante. Dann gesagt, ja, mach, geh, verpiss dich. Und dann begeistert an PC gesprungen und dann nice, Dune und Point-and-Click-Adventures gespielt. Und die ersten beiden Teile waren, glaube ich, einfach ein bisschen zu schwierig für mich. Ich weiß es nicht so genau. Und waren ja auch, als ich sie gespielt habe, schon ein bisschen älter. Aber Curse of Monkey Island, das ist halt immer noch so. Also in meiner Wahrnehmung ist das ein neueres Spiel, weil das halt durch seine mhm, Optik so zeitlos ist, wirklich, und so toll aussieht und so rausfällt aus dem Rest dieses Genres, dass das für mich immer so den Anspruch hat, als müsste es irgendwie so ein 2000er-Spiel sein, die frühen ja, 2000er irgendwann.
Es fällt auch raus aus seiner eigenen Reihe mit diesem mhm, Stil, der ja von Bill Tiller, heißt er, glaube ich, gemacht, also der ist Art-Designer von Bill Tiller, der ja dann eigene Adventure-Spiele gemacht hat. Mhm. Und das
ist ein unglaublicher mutiger Schritt für so eine etablierte Serie.
Genau, das ist halt natürlich ein Stil, der auch nicht jedem gefällt, weil Guybrush ist jetzt halt so ein schlaksiger, mega dünner Typ. Das mhm, ist ja auch nicht sein Originaldesign gewesen. Wenn du dir die mhm, Artworks aus Secret of Monkey Island anguckst, da ist er ja ein relativ normal proportionierter Mensch. Mhm. Und das ist natürlich ein gewagter Schritt. Aber es ist absolut zeitlos. Es hat, finde ich, die beste Grafik in der gesamten Monkey Island-Reihe.
Ja.
Und ich hoffe, dass jetzt Return to Monkey Island, was wir noch gar nicht erwähnt haben, es gibt ein freaking.
Das ist der Grund, warum wir.
Genau, Monkey Island. Und das aha, war so einer der Gründe für diesen Podcast jetzt, weil es halt gerade sehr schön passt. Ich hoffe, dass das dann da so ein bisschen mehr mit anknüpfen kann. Das hat ja dann auch Leute von Tearaway dabei und so. Also da sind auch Leute, die sich mit guten Stilen gut auskennen. Mhm. Und weil zum Beispiel diese Special Editions nicht die schönste Grafik haben. Also die von Teil 2 mag ich ein bisschen mehr als die von Teil 1. Aber das hat sich inzwischen bei mir so ein bisschen gewandelt. Ich mag den Stil von diesen Special Editions nicht mehr so sehr, vor allem was die Umgebung angeht.
Ich bin da tatsächlich so ein bisschen, also Monkey Island, dadurch, dass Monkey Island 3 für mich so, also formend war und so, ich das so viel gespielt habe. Und ich habe das jetzt echt schon lange nicht mehr gespielt. Ich muss das unbedingt noch einmal wirklich spielen. Ich glaube, ich werde vergehen vor lauter Nostalgie.
Das
weil
ist, ich glaube, das ist mit, das ist eines der Spiele, das ich am meisten durchgespielt habe.
Muss bei mir
auch. Also, auf Deutsch als auch auf Englisch.
Ich vermute, bei mir ist es weniger durchgespielt, sondern mehr die erste, so diese Insel, wo man auch mit dem Baumstamm wirft und den ganzen Kram, dass ich das, glaube ich,
Puerto Boyo.
Immer und immer wieder gespielt habe.
Stamm-Weitwurf mit Haggis McMahon.
Ich kenne es auch nur auf Deutsch tatsächlich. Also ich habe das dann auch nur auf Deutsch gespielt.
Die Zitate habe ich tatsächlich auch alle eher auf Deutsch bekommen.
Dadurch ist halt für mich Monkey Island voll Monkey Island 3 und tatsächlich dann auch 4. Monkey Island 1 und 2 habe ich immer so eher als so retrospektiv im Kopf. Die habe ich dann zwar auch vorher, glaube ich, schon gespielt, aber die haben dann nicht den Eindruck hinterlassen, sondern 3 war dann das, was mich.
Hast du sie mal durchgespielt?
Monkey Island 1 und 2? Es kann gut sein, aber ich glaube nicht. Ich glaube,
würde ich dir mal empfehlen? Weil mit einer Lösung zum Beispiel brauchst du für Monkey Island 1 irgendwie 2 Stunden oder sowas.
Ja,
oder
das 3. Also es geht irgendwie super
schnell und
das
ist wirklich immer noch toll. Und Monkey Island 2, da ist die Lösung schon ein bisschen notwendiger, finde ich zumindest, weil mir ist das Spiel tatsächlich, also es ist relativ schnell sehr groß und dann hast du super viele Möglichkeiten, zu denen du hin kannst. Und ich weiß, wie mich das sehr überfordert hat beim ersten Durchgang. Und das, die Story und die Charaktere und so, das ist aber trotzdem top in dem Spiel noch.
Ja,
und das ist ja der Vorteil an dieser Art von Spiel, das altert ja nicht so wirklich, außer halt optisch. Und heute kannst du halt die Special Editions dir holen und da hast du dann auch Sprachausgabe und so ein Kram und kannst das theoretisch auch mit dem Controller spielen. War halt super nice.
Ja, das ist wirklich das Gute, dass du das ansprichst. Du hast halt in manchen Fällen, also tatsächlich Escape from Monkey Island, was du gespielt hast, Flucht von Monkey Island, das ist ein Spiel, was gealtert ist.
Das
durch
ist gealtert,
seine Optik und durch seine Steuerung.
Richtig.
Genau wie das auch der vierte Teil vor allen Dingen, aber auch der dritte von Baphomets Fluch zum Beispiel war. Das sind halt, wo
auch
sie dann
die 3D.
Genau, wo sie dann versucht haben, in das Action-Adventure-Genre zu steigen, auch mit der direkten Steuerung, weil einfach die Idee war, ja, wir wollen schon noch Point-and-Click-Spiel machen, aber wir dürfen jetzt nicht mehr Point-and-Clicken lassen, weil die Leute das nicht kaufen, deswegen machen wir das gleiche Spiel, aber lassen es umständlich steuern und das ist dann der Fortschritt.
Genau, es ist ja auch so ein Konsolenübertragungsding, ne? Weil Monkey Island 4 gab es ja dann für die Konsole. Es gibt ja eine PS2-Version davon. Die würde ich mir eigentlich auch gerne mal angucken. Ich glaube, die hat sogar einen höheren Polygon-Count als die, als die
PC-Version.
Und es ist halt, es lässt sich ja auch, also ne, man gewöhnt sich an alles, man gewöhnt sich auch daran, aber es ist halt so ein bisschen hakelig. Habe ich jetzt auch wieder gemerkt, als ich Flucht von Monkey Island gespielt habe, dass du, wenn du dich so ausrichten willst auf was Bestimmtes, dann ist das halt zusätzliche Arbeit, während du vorher einfach nur draufklickst.
Ja.
Und das ist eine Verkomplizierung. Es ist, finde ich, da kann man so ziemlich sagen, es ist objektiv die schlechtere Art und Weise, dieses Spiel zu spielen. Und Tales of Monkey Island, das Telltale-Spiel, was da noch kam, da hat ja auch 3D-Grafik, hat auch die Möglichkeit, mit Tastatur oder halt Controller zu spielen. Und du kannst trotzdem klicken.
Hast du die mal komplett gespielt? Weil
Ich mag die ja voll gern.
Sind super, ja?
Ich mag, also super, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ja. Ich glaube, immer noch nicht so gut wie Curse zum Beispiel. Aber ich mochte die richtig gern, die Tales of Monkey Island.
Ich glaube, ich muss mich mal in die ganze Reihe noch mal setzen. 1, 2, 3, 4. Weil 4 habe ich nie durchgespielt. Bei 4 bin ich gekommen bis zu diesem Affenkampf. Und da habe ich
Monkey
dann
Combat,
I don't understand. Und habe dann da aufgehört und mehr nie davon gesehen, tatsächlich.
Das ist ja auch nur Simon Says eigentlich.
Also, aber ja, das hat mein Horizont damals überstiegen.
Ja, die Rätsel in Monkey Island sind aber auch in Flucht von Monkey Island sind teilweise schwierig. Ja, ich bin da Monkey Island ist so die eine Reihe, wo ich jeden Teil mag. Also auch den vierten. Der ist zwar, ich sehe total die Kritik daran und habe auch damals die Enttäuschung gespürt von, okay, irgendwie fühle ich es nicht so richtig.
Grafisch ein unfassbares Downgrade.
Die Grafik ist aber das geringste Problem. Also es ist viel eher Humor und jetzt, was ich im Stream nochmal gemerkt habe, auch Charakterisierung ist ganz anders teilweise von Guybrush und Elaine zum Beispiel. Also da ging es dann irgendwie in so eine Richtung, wo es sehr idiotisch wurde und das passt dann nicht mehr so ganz, zumindest nicht an allen Stellen. Aber das Art-Design kommt ja trotzdem durch und viele der Witze sitzen trotzdem und die Situationskomik ist trotzdem gut und also immer noch viel funktioniert an dem Spiel. Aber es ist halt, es hat halt das Pech, quasi ein Monkey Island zu sein und da ist die Erwartungshaltung halt automatisch höher.
Klar. Aber andererseits hätte es auch niemals noch ein Point-and-Click-artiges Spiel zu diesem Zeitpunkt gegeben von dieser Firma, garantiert, wenn es sich Monkey Island geheißen hätte.
Und man darf auch, glaube ich, nicht unterschätzen, was für eine Rolle Deutschland da spielt. Weil die Spiele haben sich immer gut verkauft hierzulande. Und das war immer ein Argument dafür, doch noch eins zu machen. Also wer weiß, ob es Escape überhaupt gegeben hätte oder Grim Fandango, keine Ahnung. Aber ja, das war ja dann so, ich glaube, Escape war ja dann das Letzte. Von LucasArts.
Kann sein.
Es war nach Grim Fandango.
Okay.
Und ich glaube, danach kam dann erstmal eine Weile nichts mehr.
Ich möchte übrigens kurz mal einen kleinen Faden nochmal aufgreifen, den du gewoben hast vor ein paar Minuten. Du hast Bill Tiller erwähnt. Einen der Artists Curse of Monkey Island.
Ist ja auch wirklich so?
Bill Tiller heißt er, okay. Er war nicht für die Character Art, sondern er war Lead Background Artist bei Curse of Monkey Island tatsächlich.
Okay.
Der hat eine ganz interessante Historie, weil ist danach der Macher von A Vampire Story. Story und Ghost Pirates of Fuju Island gewesen, was so Point-and-Click-Adventure sind, die bei mir wirklich nur ganz am Rande stehen. Also ich habe die Namen gelesen und so, die existierten.
Ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt. Ich habe ja Ghost Pirates getestet für Gamona damals. Mhm,
2009 war das.
Hat gar keinen Spaß gemacht.
Mhm.
Und Vampire Story habe ich auch mal angespielt, ist auch super langweilig gewesen aus meiner Sicht.
Und also dann, ist voll sein Ding, er war da Project Leader, Artist und Writer.
Naja, und vor allem, es gibt ja, das habe ich jetzt erst bei der Recherche gemerkt, es gibt ja ein zweites Ghost Pirates.
Exakt.
Beziehungsweise so ein Spin-off oder sowas.
Es gibt, also er hat dafür ein eigenes Studio gegründet. Er hat, diese alten Spiele wurden mit Autumn Moon Entertainment gemacht und er hat ein neues Studio gegründet namens Venture Moon Industries und da haben die einen Kickstarter oder irgendeine Crowdfunding-Kampagne für Duke Grabowski Mighty Swashbuckler. 2016 kam das raus, Swashbuckler, Entschuldigung, war dann wohl nur die erste Episode, aber kam auch nie was anderes dann zu raus. Ja. Hat aber trotzdem positive Reviews, also die scheint relativ gut abgeschlossen zu sein. Und das ist in der Ghost Pirates of Voodoo Island basiert auf dieser Welt.
Es ist halt sehr eindeutig Monkey Island-like.
Okay.
Aber es ist nicht annähernd so gewitzt wie Monkey Island.
Ja, also er hat immer noch so ein paar Spiele gemacht, aber dann nie so, leider nie oft an die, angeschlossen.
Ich musste da leider immer dran denken, dass nur weil du dann die Hintergründe super machen kannst, heißt das nicht, dass auch der Rest so funktioniert. Und da ist das halt so, alles alleine zu stemmen, ist dann schon ein bisschen schwerer.
Mhm. Der andere Artist von Monkey Island war Larry Ahern, der war auch Co-Project Leader von dem Spiel. Ja. Und der hat danach an Bloodwake, diesem Bootrennspiel
Xbox,
Microsoft Flight Simulator X.
Cool.
Und Insecticide
gearbeitet. Character Designs für Flight Simulator ist ja krass.
er war Artist. Er war irgendwie Artist für das, also er hat danach fast gar nichts mehr gemacht.
Aber es ist super interessant, wenn du dir einzelne Leute von LucasArts rauspickst. Es gibt natürlich die großen Ron Gilbert, Tim Schafer, Dave Grossman und so, aber wie viele dann doch noch irgendwie bei Telltale oder so gelandet sind, ist faszinierend. Es gibt auch den Michael Stemmle oder wie der heißt, da habe ich bestimmt jetzt verkorkst, aber der war auch bei den ersten Monkey Islands beteiligt, hat dann aber auch bei Telltale sowohl Tales from Monkey Island hat er mitgearbeitet und dann aber auch sowas wie Tales of the Borderlands oder From the Borderlands. Es ist Tales of Monkey Island, und es ist Tales from the Borderlands. Ich verwechsel es immer. Ja, aber die sind irgendwie alle miteinander verwoben, weil Dave Grossman zum Beispiel, der ja auch maßgeblich an den alten LucasArts-Spiel mit dran beteiligt war, hat ja dann Telltale mitgegründet oder allein gegründet, weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann halt Sam & Max und so gemacht mit Steve Purcell und so. Und heute macht er mit bei Return of Monkey Island.
Ja.
Also irgendwie kommt es alles wieder zusammen.
Ja, wer weiß. Mal gucken, ob Steve Purcell auch irgendwann. Ich glaube, Steve Purcell hat damals auch die Cover für Monkey Island 1 und 2 gezeichnet, diese sehr ikonischen.
Und auch für es gab so eine Special Edition, die habe ich auch von Tales from Monkey Island. Die hast du da. In irgendeinem speziellen Zusammenhang konnte man die da bekommen und ist eigentlich nur ein Pappschuber, ist auch nicht so hochwertig produziert, aber hat halt dieses super coole Steve Purcell Artwork vorne drauf.
Und der ist ja bei Pixar, also auch eine ziemlich große Nummer bei Pixar mittlerweile, ist ja Ryder, der ist verantwortlich für die Cars-Serie, die jetzt demnächst kommt. Es kommt auf Disney Plus eine Cars-Serie und da ist er Project Leader und hat halt bei vielen, der ist der Director, Co-Director und Writer von Brave gewesen. den Pixar-Film. Mhm. Und halt bei vielen davon einfach hat er dann halt mitgearbeitet und ist da halt eine große Nummer mittlerweile. Das heißt, er arbeitet cool. auch bei Disney. Und der Weg, wie er...
Kann ein gutes Wort einlegen.
Genau. Naja, also was ich vor allem meine, der Weg dazu, wie er vielleicht auch hier an einem Cover arbeiten könnte, ist eigentlich relativ kurzer. Weil das ist ja immer noch ein Disney-Ding.
Ja, ja, ja.
Und die können ja daran arbeiten, weil Disney mittlerweile ein paar Leute bei sich arbeiten hat, beim Licensing, die halt daran interessiert sind. Das sind halt Leute, die... es arbeiten bei Disney jetzt einige Leute, die in der Hochzeit von Sony, wo die so die ganzen Indies geholt haben, zu PS4-Zeiten und ne, wo dieses diese viralen Videos gegangen mit dem Game-Sharing und sowas. Mhm. Einige dieser Sony-Leute arbeiten mittlerweile bei Disney. Und ich finde, das ergibt so ein bisschen Sinn,
okay.
wenn man da so ein bisschen Hintergrund guckt, warum ja. plötzlich Disney anfängt, diese ganzen Sachen so kluge oder so für Fans coole Sachen ja, rauszugeben. Stimmt.
Auch jetzt mit Indiana Jones im Spiel,
genau.
Machine Games oder sowas,
genau.
passieren ja schon ein paar Dinge. Und nur damit uns das keiner kommentiert, Sony haben immer noch eine Hochzeit.
Ja, ich glaube, ihr wisst trotzdem, was ich meine, wo halt, ne, egal, ihr wisst schon mal ungefähr, was ich meine. Ich würde gerne noch einmal zu sprechen kommen auf, was ich damit meinte, als ich meinte, das Ende der Hochzeit war da, wo es für mich losging. Weil wir springen ja sowieso in der Zeit umher, ne, wir werden auch gleich nochmal zu früheren Spielen sicherlich kommen.
Ich könnte diverse Podcasts einfach nur mit Monkey Island füllen, aber ja.
Achso, nee, dann lass gerne, willst du noch ein bisschen
nein,
über Monkey
Island
reden?
Nein, okay. Es wird sonst, glaube ich, zu sehr ein Monkey Island Podcast. Ich glaube, es ist besser, wenn man ein bisschen weitermacht. Es sei nur noch mal betont, das war, also ist und bleibt und war für mich so mit die prägendste aller Point-and-Click-Adventure-Reihen.
Ja.
Wo ich auch bei jedem Teil dabei war und deswegen mich jetzt auch wahnsinnig freue darauf, was als nächstes passiert.
Mhm.
Gerade auch mit Hinblick darauf, dass Teil 3 und 4 anders mit reingewoben werden in die Historie, weil es ja eine Fortsetzung ist von Teil 2, aber die anderen Spiele irgendwie dann doch noch Kanon sein sollen.
Ach, hat er das gesagt?
Ja.
Okay.
Also auf Teil 3, auf die Frage ist er mal eingegangen, dass das schon noch Kanon ist, aber wie genau?
Ja gut, da gibt es ja Wege, wie man
genau.
Naja.
Und ich meine, das Ende von Monkey Island 2 ist ein super Weg dafür.
Ja.
Deswegen
ist so. Ich bin übrigens ein bisschen gespannt, ne, mit dem Spiel. Also ich werde jetzt noch nicht so gehypt, weil bei den ersten Teilen von Monkey Island waren ja noch so Leute auch wie Tim Schafer mit dabei beim Writing. War beim ersten Teil auch nur beim zweiten Teil? Das weiß ich gerade gar nicht.
Ich glaube schon beim ersten.
Ich glaube auch. Und hier ist jetzt ja der einzige Writer, den wir, glaube ich, kennen, ist Ron Gilbert selbst, oder?
Und Dave Grossman macht ja auch mit. Und der hat ja damals auch mitgemacht. Also
das
er
wusste
macht
ich jetzt
nicht
Dave
komplett
Grossman
alleine.
Auch. Okay. Weil das Writing von Thimbleweed Park fand ich nur okay. Das hat mich jetzt nie so, also ich habe das nicht so viel gespielt. Das hat mich jetzt nie so richtig begeistert. Ich glaube, wenn ich jetzt wüsste, dass so einer wie Tim Schafer dabei ist, wäre ich richtig begeistert. Aber wenn du sagst, mit Dave Grossman, der hat, war er auch Writer oder was? Welche?
Ich bin der Meinung, der war auch Writer.
Das ist halt ja schon ein sehr gutes Zeichen.
Ich glaube, er ist halt hier auch mit dran. Aber also ich weiß, dass er mit dran ist. Ich weiß nicht, in welcher Kapazität genau, das müsste ich jetzt nochmal genau recherchieren, aber meine Befürchtung wäre auch am ehesten, dass es halt vielleicht ein bisschen zu zynisch wird, weil Ron Gilbert einfach ein Zyniker ist, aber eigentlich, ich mag ja total, wie Monkey Island 1 und 2 geschrieben sind und Thimbleweed Park konnte ich wertschätzen, habe es aber tatsächlich auch nicht selbst durchgespielt, geht aber auch in eine sehr andere Richtung, ist ja eher, fast schon eher an Maniac Mansion als an allem anderen, aber ja, es kann natürlich sein, dass es auch nicht so gut wird. Weil zum Beispiel The Cave, was er mit Double Fine mal gemacht hat, das mochte ich ja auch nicht so wirklich. Das war relativ langweilig.
Wofür du damals von Gilbert getroffen hast, wenn ich mich richtig erinnere.
Den habe ich dafür interviewt, ja.
Worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist 1996.
Vor allem habe ich, sorry, dass ich das nochmal dich unterbreche, aber ich weiß noch, dass ich, was ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde, ich hatte dem im Interview so eine richtige Fan-Nerd-Frage, so Anspielung auf Monkey Island 1 gestellt, wo ich mir im Nachhinein heute denke, das wird wahrscheinlich jeder gefühlt machen, sowas in die Richtung, weil es halt diesen einen Joke gibt in Monkey Island 1, how much wood would a woodchuck chuck a woodchuck could chuck wood. Und sowas, weiß nicht, da zieht sich bei mir heute ein bisschen alles zusammen, wenn ich überlege, dass ich das den mache.
Ich glaube, also,
es ist auch irgendwo süß,
ich finde das
bestimmt,
klingt,
aber
das
es
ist
trotzdem.
Schlecht.
Er hatte auch ne, super cool und war locker, aber ist nur, denke ich heute manchmal drüber nach.
Ich finde, das ist cute und das ist schön. Ja. Ich würde mich freuen, persönlich.
Das Interview wurde eigentlich transkribiert auf Giga, gibt's aber nicht mehr.
Natürlich nicht. Verschwunden. Ja. Goodbye.
Schade.
1996 erschien Baphomets Fluch, Tom. Und Baphomets Fluch ist, glaube ich, auch der Grund, warum das Genre für mich ja knapp 10 Jahre lang so ein absolut prägender Teil meiner Jugend war und meines Spielgeschmackes und allgemein das, was ich mit meiner Freizeit gemacht habe. Weil Baphomets Fluch eines dieser, also ich war 5 Jahre alt 1996 und das habe ich dann ein bisschen später auch erst dann natürlich gespielt, weil ich war ich zu jung gewesen. Mhm. Also ich würde sagen, es war so Ende der 90er, so mit 7, 8, 9, irgendwas in dem im Zeitraum, wo ich dann Baphomets Fluch gespielt habe. Und Baphomets Fluch ist halt eines dieser ersten PC-Spiele, wo ich dann so richtig Zeit mit verbracht habe. Ich habe das schon mal erzählt. Baphomets Fluch war das Spiel, mit dem ich gelernt habe, wie man Spiele installiert auf dem PC. Mhm. Meine Mutter hat mir das damit beigebracht, weil ich so oft immer wieder neu installieren wollte und nochmal spielen wollte. Das war dieses Spiel, das, was ich zu Hause auch wirklich gespielt habe und was mich dann in diesem Genre verankert hat. Und das ist ein Spiel, was ich bis heute über alles liebe und was ich großartig finde.
Ist das nicht ein relativ ernstes
Voll. Spiel? Also es hat, ist auf jeden Fall auch lustig.
Ja.
Es ist nicht bierernst, sondern hat viele lustige Momente. Aber es beginnt mit einem Bombenanschlag von einem böse guckenden Clown, der halt wirklich einfach Leute in die Luft sprengt. Und du musst dann halt aufklären, was da passiert ist. Und dann hast du wirklich halt so eine Dan Brown-Verschwörung mit einem alten Ding. Aber es hat alles in so einer schönen Zeichentrick. Die Katzen sind wirklich ein Zeichentrick.
Es sieht so freundlich aus.
Genau. Dadurch hat man dann konnte auch ich es als Kind dann spielen, ohne jetzt Panik zu bekommen.
Ja, ja, ja.
Aber es gibt so ein paar Sequenzen. Also der Bösewicht Khan hieß er, glaube ich. Der hat so eine dicke Narbe über dem Gesicht. Und es gibt so eine Szene, wo er so plötzlich in die Szene tritt und die Musik wird so gruselig.
Warum?
Ich weiß doch sehr genau, dass ich da echt Schiss hatte.
Das glaube ich. Bei dem Clown, wo du das erwähnst, gab es nicht mal dieses eine Adventure, Dropsy the Clown oder so?
Das habe ich auch gespielt. Das war ziemlich cool.
Ich glaube, das haben wir sogar bei Hook gespielt.
Ich glaube,
das war noch schon Hook-Zeit. Ja, also Baphomets Fluch ist leider an mir immer, oder was ist leider, es ist halt an mir vorbeigegangen. Ich habe auch schon einiges gesehen über das Spiel. Ich glaube, Leo hat das ja auch mal gestreamt.
Den Director's Cut, den wir auch mal bei Time to 3 hatten, glaube ich.
Ja, irgendwie so. Mhm. Aber das hat bei mir dann leider auch nie so richtig gezündet. Aber das war von wo kommt das? Ist das ein französisches
Spiel? Ein englisches. Das ist von Charles Cecil, Revolution Software, weiß ich nicht genau. Das ist ein britisches
Spiel. Ich weiß nur, dass ich früher dachte, das ist auch ein deutsches Spiel.
Mhm.
Ist es aber gar nicht. Es heißt ja Broken Sword.
Genau, es heißt Broken Sword. In Amerika heißt wieder anders, der erste Teil.
Kannst du das mal nachgucken, das würde mich nur interessieren.
Ja, Moment, in USA hieß der erste
Fluch, finde ich schon lustig.
In den USA hieß der erste Teil Circle of Blood. und dann die anderen, und dann Teil 2 und 3 hießen Broken Sword 2 und 3. Teil 4 heißt in den USA Secrets of the Ark, a Broken Sword Game. Also das ist wirklich all over the place.
Circle of Blood klingt ja nach einem Horrorspiel.
Ja, voll. Aber tatsächlich, also auch in Italien und Frankreich wieder, also Frankreich? Ja, in Frankreich heißt Ritter des Baphomet. Es hat in jedem Land so andere Namensgebung.
Ja, also ich finde auch Broken Sword ist ein sehr unspektakulärer Name. Baphomets Fluch klingt irgendwie nach mehr.
Er gibt halt auch leider nur für den ersten Teil Sinn, weil nur da ist Baphomet in irgendeiner Art und Weise eine Sache.
ja, schade.
Und es ist ja diese Dan Brown-Sache, wo in jedem Teil eine andere Verschwörung im Mittelpunkt steht. Und nur im ersten Teil sind es halt die Tempelritter und Baphomet und sowas. Deswegen auch Broken Sword ist ein bisschen, passt dann nicht mehr so richtig zu den späteren Spielen. Aber Baphomets Fluch insbesondere. Du bist halt beim fünften Teil oder beim vierten Teil und denkst du so, wo ist der Fluch von Baphomet? Der ist
Wo ist er? Das hat Monkey Island nicht das Problem. Ich glaube, du bist irgendwie immer auf Monkey Island.
Das stimmt. Also das Spiel habe ich geliebt und liebe ich immer noch. Ich finde ein bisschen schade, dass der Director's Cut halt, darüber haben wir schon mal geredet, das alles so verdrängt hat, weil der halt wirklich Sachen verändert hat. Der hat ja Szenen hinzugefügt. Er hat auch das Interface verändert. Du hast jetzt so neue Zeichnungen von den Charakteren, wenn sie reden, die eingeblendet werden, die, wie ich finde, nicht besonders schön sind, also wirklich nicht besonders schön sind. Und das dem Art-Design des vor das Ursprungsspiel ordentlich hinterherhinken. Allgemein, dieses Spiel sieht immer noch hervorragend aus in seinem Gameplay, aber vor allem natürlich auch in seinen zahlreichen Cutscenes ist es auf Deutsch hervorragend vertont und übersetzt. Ich sag mal vertont, übersetzt, das ist zu lange her, dass ich das so detailliert gespielt habe, dass ich das wirklich nicht sagen könnte. Lustigerweise, der zweite Teil erschien direkt ein Jahr später, Baphomets Fluch 2 1997. Und dadurch, dass ich Baphomets Fluch 1 auch erst dann ein bisschen später gespielt habe, habe ich den zweiten Teil komplett verpasst. Ich habe den bis heute nie so richtig gespielt, sondern bei mir war es dann direkt der dritte Teil, der schlafende Drache, der dann 2003 erschien, wo ich dann richtig unfassbar gehypt drauf war. Das ist der berühmt-berüchtigte Kistenschiebeteil, wo du ja in 3D rumläufst und wo jedes dritte Rätsel ein Kistenschieberätsel ist.
Der Kistenschiebeteil.
Und dann haben sie als Antwort darauf 2006 den vierten Teil veröffentlicht. Angel of Darkness oder so hieß der. Das ist ein ganz komischer Name, ich weiß es gar nicht mehr genau. Den ich auch nicht so richtig gespielt habe. Der auch ein 3D-Spiel war, den man dann aber wieder mit Maus spielen konnte. Der war aber verbuggt und das war alles nicht so toll. Und dann war dieses Genre, dieses Spiel so ein bisschen tot. Und 2014 kam dann in zwei Parts der fünfte Teil raus. Oder 2014 kam der zweite Part vom fünften Teil raus. Habe ich damals auch auf Giga getestet. Und den fand ich wieder hervorragend. Der ist wieder komplett im Stil der ersten beiden Teile. Allgemein, dieses Studio hat ja nie was anderes gemacht. Revolution, die haben nur die Baphomets Fluchreihe gemacht. Die haben Beneath a Steel Sky gemacht davor. Auch so ein Klassiker des Genres.
Das ist
aber
von denen.
Habe ich selbst nie gespielt. Die haben ja auch das Sequel jetzt gerade rausgebracht.
Das ist, glaube ich, immer noch kostenlos auf GOG.com. Der erste Teil, den habe ich da mal ein bisschen angespielt. Aber ich wusste nicht, dass das von den Broken Sword
ist. Das ist von denen. Und die haben ja letztes oder vorletztes Jahr auch Beyond das Steel Sky rausgebracht, das auch sehr an mir vorbeiging, leider.
Das ging an vielen Leuten
vorbei. Das ging an sehr vielen Leuten vorbei, das stimmt. Und ich glaube, ich habe gerade mal bei der Recherche gesehen, ein Artikel von 2015, wo Charles Cecilius schon sehr offen über seine Story für Baphomets Fluch 6 redet und dass sie da in Deutschland spielen soll und hast du nicht gesehen. Ich glaube, das nächste Baphomets Fluch-Spiel steht immer kurz bevor bei denen und die müssen halt einfach immer ihr Funding finden. Alle 5 Jahre bringen die ein so ein Spiel raus, was sich zweimal verkauft, deswegen, ich glaube, die müssen sehr viel Zeit und darauf investieren, wirklich.
Ja, es gibt dann nicht mehr den Breakout-Hit. Nee. Ist aber auch schwierig in einer etablierten Reihe.
Hast du mitbekommen, dass vor einem Monat der neue Siberia-Teil erschien? Ich glaube nicht.
Doch, mitbekommen habe ich.
Ja? Ich habe das wirklich
wieder. Ich muss an dich denken.
Ja, also The World Before, der wurde ja verschoben und der kam Mitte März raus. Den muss ich dann auch noch, ich muss erst meinen dritten Teil noch spielen. Aber ja, Baphomets Fluch, eine Point-and-Click-Reihe, die sich sehr von seinem Ursprung wegentwickelt hat und dann wieder dahin zurückgefunden hat, liebe ich. Ist ganz nostalgisch.
Ist aber auch dann ja gut, dass es eine Story ist, die sich so entwickelt hat und nicht im Sinne von hat sich wegentwickelt und war dann tot.
Ja.
Sondern hat sich wegentwickelt das und dann wieder gefunden.
Das war es ein knappes Jahrzehnt lang mit dem vierten Teil.
Natürlich.
Und ich finde halt, sie haben einen super, also Baphomets Fluch ist einfach super geeignet für so eine Spielereihe, die sich über Jahrzehnte auch zieht in ihren Veröffentlichungen, weil es halt einfach immer dieses, wir haben hier eine zusammenhängende Geschichte, aber du hast im Kern immer unterschiedliche Verschwörungen, die du ohne Probleme auch losgelöst voneinander spielen kannst.
Ja, mir ist gerade ein Spiel eingefallen, das habe ich komplett vergessen, und zwar für irgendwie 20 Jahre oder so, namens Orion Burger.
Orion Burger?
Ja.
Wie der Burger?
Genau, Burger und Orion. Und
was?
Das ist auch ein Point-and-Click-Adventure. Ich habe gerade mal nachgeguckt, gepublished von Eidos und von Amerikanern oder Kanadiern oder sowas. Und ich hatte es komplett vergessen, aber irgendwie hatte ich das damals auf einer Jewel Case CD, die ich auch heute nicht mehr habe, deswegen kann ich das auch nicht mehr so richtig nachvollziehen. Ich weiß noch, dass ich nicht sonderlich weit gekommen bin in dem Spiel, aber dass ich das trotzdem faszinierend fand, weil das so eine schöne Grafik auch hatte. Also es hat so eine relativ ganz, ganz ordentliche 2D-Pixel-Grafik, die auch ein bisschen, muss ich halt auch so an Mix aus Baphomet und LucasArts denken.
Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen.
Ja, ich habe das, weil niemand darüber redet, weil es ja komplett vergessen wurde. Und ich habe es mal gespielt als Kind, aber ich habe es halt bis jetzt wieder vergessen.
Das ist auch von so einem komischen Entwicklerstudio. Ich habe noch nie von irgendwas gehört, was dieses Entwicklerstudio gemacht hat. Das ist ja lustig. Ich muss mal kurz auch einen Screenshot angucken.
Orion Burger.
Orion, das sieht aber ganz schick aus, würde ich sagen. Oh, da hat ja auch so Zeichen.
Nochmal spielen. Ich glaube, das ist Abandonware. Mich würde es sehr wundern, wenn man das irgendwo kaufen kann.
Wirklich noch nie in meinem ganzen Leben gehört.
Ja.
Lustig.
nichts mit Master of Orion zu tun. Also wundert euch nicht.
Ja. Diese ich weiß nicht, wie ich so, bist du diesem Genre so treu geblieben, dass du so Spiele hast, die du dann, also so Geheimakte Tunguska-mäßig, die du dann quasi so gespielt hast, aber auch dann keinen großen Eindruck hinterlassen haben, weil ich da gibt's so zahlreiche von, da rede ich voll gerne drüber, weil
Also es gibt auf jeden Fall Spiele. Es gibt ein Spiel, das ich super gerne mag und dessen Sequels fallen voll in diese Kategorie und das ist Black Mirror.
Black Mirror 1 hat aber viel Eindruck bei mir hinterlassen.
Black Mirror 1 hat bei mir auch viel Eindruck hinterlassen, obwohl das also von der Rätselqualität auch teilweise fragwürdig ist und die Story am Ende halt ein bisschen zu sehr am Rad dreht. Mir wäre das lieber gewesen, wenn das ein bodenständigeres Spiel gewesen wäre, aber es hatte die Stimme von Johnny Depp.
Und die Atmosphäre.
Ja, die Musik ist hervorragend. Die Musik. Und es ist so den Komponisten, der hat nichts anderes gemacht, glaube ich. Das ist ja, glaube ich, ein polnisches Spiel oder sowas und es ist total weird, weil das ja dann unabhängig davon fortgesetzt wurde. Das haben ja dann Deutsche weiterentwickelt. Ja. Und das merkt man. Black Mirror 2 und 3 habe ich ja auch noch gespielt und damals, glaube ich, sogar entweder getestet oder Komplettlösung gemacht für Gamona. Und die Spiele sind okay Adventures, aber die Storys sind halt wirklich, die haben diesen Dylan oder ich weiß nicht mehr, wie der Hauptcharakter heißt, auf jeden Fall war der so unsympathisch. Und den haben sie halt durchgezogen durch die beiden Spiele.
Tschechen sind sie übrigens.
Tschechen, gewesen. Okay.
Die haben auch Nibiru, erinnere ich mich dran, Reprobates und Alter Ego gemacht.
Aber ich glaube, wenn du nach dem Komponisten, da findest du, glaube ich, nichts groß.
Ich schaue gerade mal so, was ich so finde.
Ja, weil die Musik ist nämlich super gut von Black Mirror. Das ist maßgeblich daran beteiligt, die Atmosphäre zu wecken. Und ich weiß noch, wie ich das wirklich, ich glaube, irgendwie in Sommerferien gespielt habe, bis es wieder morgens wurde.
Ja.
Die ganze Nacht durch ist
Ganz kurz, bevor ich zum Komponisten komme, der Firmengründer von Future Games, den tschechischen Machern von Black Mirror, ich lese einfach den letzten Wikipedia-Absatz vor über ihn. Alles gut, nichts Schlimmes. Okay. Firmengründer Malik ist es, glaube ich, Malik? Ja, Malik war zwischen 2006 und 2009 hauptberuflich als Leiter des Marketings für Warner Brothers Tschechien beschäftigt. Seit 2011 ist er im Fußballmarketing tätig und seit 2016 Geschäftsführer einer slowakischen Firma, die das Marketing des tschechischen Fußballverbandes verantwortet. Okay. Also der hat mal eine komplette 180-Grad-Wendung hingelegt und ist jetzt Chef einer Fußball-Marketing-Firma.
Okay.
Das finde ich sehr, sehr interessant. Weit weg von Black Mirror.
Ja, wirklich sehr weit weg.
Composer habe ich gerade noch nichts, aber du kannst gerne, hattest du den Reboot gespielt?
Ich habe den Reboot gespielt und dann relativ schnell liegen lassen, weil es mich leider gar nicht
Ich hatte den noch ordentlich weitergespielt, aber irgendwann dann auch einfach mir eingestehen müssen, dass ich keinerlei emotionale Verbindung zu irgendwas habe, was hier passiert.
Das heißt halt Black Mirror, aber das war's.
Und es versucht schon im Kern eine ähnliche Atmosphäre aufzubauen. Du hast jedes Herrenhaus und dann so, aber hat nicht so gut geklappt.
Nee, ich habe das Gefühl, da kann man halt sehr schnell an dem Rad zu viel drehen sozusagen. Und dann hat es ja auch diese 3D-Grafik und so ein bisschen andere Struktur.
Ja.
Das ist weird. Black Mirror ist, glaube ich, ein sehr komisches, eigenes Spiel, das funktioniert hat damals in seiner Zeit und da hat irgendwie alles so halbwegs gepasst, obwohl das ja auch Probleme hat. Also Rätsel sind das eine, die Story am Ende ist für mich das andere und die Charaktermodelle sehen ja scheiße aus in dem Spiel. Das sind ja wirklich so klobige, super simple 3D-Modelle, die da benutzt wurden. Aber die Atmosphäre konntest du trotzdem schneiden. Also das war der Hammer, wie dieser Ort umgesetzt wurde.
Ja, lustigerweise sind die Rätsel für mich immer so sehr egal, weil ich die immer wegge. Also ich habe immer mit Lösung gespielt. Ich liebe dieses Genre über alles. Ja. Ich habe das immer nur für ihre Geschichten und für die Erkundung und die Charaktere gespielt. Ich habe wirklich für jedes dieser Spiele an irgendeinem Punkt eine
Was ich Lösung witzig benutzt. Finde, weil zum Beispiel Also es ergibt schon Sinn, weil der Hauptreiz für dich sind halt Entdeckungsstory, Charaktere und so ein Kram.
Ja.
Aber wenn der Hauptaspekt die Rätsel sind, dann funktioniert es ja bei dir, weil The Witness würde ich eigentlich auch so teilweise als Point-and-Click-Adventure bezeichnen.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Und da geht es ja um die Rätsel.
Ja.
Ganz fundamental. Wenn das keine Rätsel hätte, dann Was wäre es dann?
Das stimmt, das sind halt sehr unterschiedliche.
Urlaub.
Also ich glaube am ehesten, ich wollte nochmal an Myst dran, weil das ist so ein bisschen ja, so das, was, wo es sich am ehesten trifft. Diese Art von Rätsel mit der Art von Point-and-Click-Adventure. Aber ansonsten die Art von Rätseln, die im Point-and-Click-Adventure dann allgegenwärtig waren, diese Kombinationsrätsel, da war ich immer schlecht drin. Das konnte ich nie, das fand ich immer frustrierend. Und da habe ich dann früher, also sobald ich halt irgendwo festhing, habe ich nachgeguckt, weil ich zu sehr das einfach für die Geschichten gespielt habe. Das sind ja auch eine Zeit, also Videospielgeschichten sind noch nicht seit so vielen Jahren auch in anderen Genres so allgegenwärtig okay bis gut. In meiner Wahrnehmung war es halt da schon so, für mich spannende Geschichte erleben will im Spiel, dann hole ich mir ein Point-and-Click-Adventure. Und das stand dann für mich dann immer über allem anderen.
Ja, naja, mir machen gute Rätsel schon wirklich Spaß. Und die LucasArts-Spiele sind für mich da die Beispiele, die ich da am ehesten heranziehe. Aber auch gleichzeitig die Negativbeispiele, weil sie eben die Rätsel haben, die zu verkopft sind, wo ja oft auch mit dem Rätsel ein Joke gemacht wird. Aber wenn du das, also da manchmal musst du da sehr, sehr speziell um drei Ecken denken. Und wenn du feststeckst, dann steckst du oft auch so richtig fest, ne? Weil was machst du denn dann in einem Adventure? Du rennst hin und her, du versuchst alles mit allem zu kombinieren, so ganz klassisch, was das macht ja keinen Spaß.
Nope.
Selbst wenn dann irgendwie extra lustige Dialogzeilen oder so dazukommen. Aber mit der Zeit wurden ja auch Komfortfunktionen dem Genre hinzugefügt. Meine ganzen Lieblings-Adventures haben die alle noch nicht. Aber später gab es ja dann die Highlights, damit du siehst, mit was du überhaupt interagieren kannst, weil Pixel-Hunting auch eins der frühen Probleme war von
Auch durchaus eines der späteren. Also das
auch
hat
von späteren,
sich,
okay.
Ich meine mich bei Geheimakte Tunguska konkret zu erinnern, dass das auch ein Problem war.
Das weiß ich nicht mehr. Aber das ist das eine. Und dann halt wirklich Tippsysteme, die eingeführt wurden, wo dir das Spiel dann sagt, hey, hier ist so ein Hinweis. Und das finde ich halt viel, viel besser, als nachzugucken. Also rein von einer Gameplay-Sicht, wie befriedigend das ist, wenn ich einen Tipp bekomme. Wenn mir jemand sagt, hey, denk doch mal da dran oder sowas und nicht, hier ist die Lösung. So. Und solche Art von Guides mag ich auch total gerne, wenn Leute das so, dir so erst phasenweise eine Hilfe geben.
Ja, an das manchen Stellen. Das ist voll gut, dass das, was war das gerade? Genau, das habe ich mir bei Tunic ab und zu mal gewünscht. Einfach dieses, weil wenn du dann nach einer Lösung guckst, dann musst du echt eine Weile suchen, bis du eine Lösung findest, die dir nicht einfach die Lösung sagt, sodass du überhaupt gar nicht mehr das Puzzle verstehst. Der einzige Weg, wie mir diese Lösung Spaß macht, ist, wenn ich verstehe dann, was der Entwickler sich dahinter gedacht hat. Und das sind dann auch meine Lieblings, wie du sagst, Tippsysteme, die dir dann am besten in 2-3 Stufen nach und nach die Hilfen gegeben haben.
Aber da finde ich halt auch witzig, dass da wäre die Genre-Diskussion wieder so ein Punkt, weil wenn du dir anguckst, was Adventure waren im letzten Jahrzehnt, dann ist ja ein Teil davon Telltale Games und alles, was sich daraus entwickelt hat, inklusive Life is Strange zum Beispiel. Und da wurden die Rätsel ja nach und nach abgebaut, bis du sie einfach nicht mehr hattest. Bis dann nur noch die Story da war und die Entscheidungen. Und das war der Kernaspekt dieser Spiele. Und die Rätsel hat, glaube ich, auch kaum jemand vermisst an dieser Stelle. Muss man dazu sagen, in den Telltale-Spielen waren die auch, finde ich, nie die größte Stärke. Also gerade, wenn ich mir so die ersten Walking Dead-Spiele angucke, ist voll weird aus heutiger Sicht, dass man da noch rätselt, in Anführungszeichen, und sein Inventar mit rumschleppt. Und
voll,
so.
Voll. Ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt mit dem Komponisten von Black Mirror. Und ich habe seine Website gefunden, tatsächlich. Sie ist dann auf Tschechisch, deswegen nicht ganz einfach zu sehen. Aber was er, glaube ich, mittlerweile macht, ist die Musik für TV-Shows. Für so Nachrichtensendungen unter anderem, aber auch generell für
Reportagen.
Für Reportagen, aber ich sehe hier viele Nachrichtenshows auch, aber dann irgendwie, wie du sagst, auch Reportagen, wo er, glaube ich, tatsächlich dann die Stinger und sowas und die Hintergrundmusik macht. Davon ganz viel. Ich habe hier so ein bisschen von irgendwelchen, also ich glaube, er hat auch eigene Alben vielleicht gemacht, so Moodpieces, Ambient and Relax, Sport, also unterschiedliche Genres. Aber der scheint immer noch Musik zu machen, aber auch jetzt in einem sehr, sehr anderen Genre. Er ist halt ein Freelancer und tatsächlich die einzigen Spiele, die er komponiert hat, sind die Future Games Spiele, wovon ja leider Brick Mirror das einzige war, was so richtig noteworthy war. Es gab da noch Nibiru, was ich in meiner Wahrnehmung auch ganz gut ankam, aber auch nicht wirklich irgendwas eine große Faszination ausgelöst hat.
Ja, und dann haben die noch bekommen, eine halbe Seite oder so?
Ja, wesentlich weniger. Und dann haben die noch ein paar andere Spiele gemacht, die ich dann gar nicht mehr wahrgenommen habe, sowas wie Next Life oder halt Alter Ego, was auch keine guten Reviews mehr bekam. Ja, die haben wirklich ihr Ding dann gemacht und dann war Future Games vorbei und dann haben die gesagt, gut, dann mache ich jetzt, was dann gehe ich jetzt in Bereiche, wo ich Geld verdienen kann mit meinen Talenten.
Ja, wahrscheinlich. Ja, schade, also schade in dem Sinne, weil der Soundtrack von Black Mirror halt echt cool war.
Ja. Der macht jetzt von Black Mirror zu Nachrichtenstinger oder so
Dinge, das
ist schon sehr, sehr lustig.
Aber gut zu wissen, danke fürs Nachgucken.
Ja, sehr, 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 sehr gerne. Für diese Black Mirror-Zeit ist für mich die Hochzeit des Genres für mich, ganz persönlich. Weil du hast das in Black Mirror, du hattest Siberia, was kurz vor Black Mirror kam. Siberia 2 kam im gleichen Jahr wie Black Mirror. Im gleichen Jahr wie Siberia 2002 kam auch Runaway. Tatsächlich eines der wenigen 2D-Spiele in dieser Reihe von Spielen. Habe ich vergöttert, geliebt. Es ist ein Spiel.
Das war französisch, oder?
Nee, Spanisch.
Spanisch.
Das sind die Pendulum Studios. Ja, right, die haben die Runaway-Serie gemacht. Dann haben die The Next Big Thing gemacht, was ich nie gespielt habe. Was ein Sequel zu einem ihrer ersten Spiele war, was aber auch international nicht so vermarktet wurde. Dann haben die zwei Yesterday-Spiele gemacht. Yesterday und Yesterday Origins, was ich auch nicht gespielt habe.
Yesterday Origins ist ja ein super lustiger Spiel. Das
ist furchtbar.
Yesterday Origins.
Das ist furchtbar. Und dann, lange nichts. Und dann haben die vor 2019 Blacksad, wie auch immer man es ausspricht, rausgebracht.
Blacksad, Robin, woher kommt das?
Das ist französisch, oder nicht?
Nein, ich dachte, nein, das hatten wir schon mal. Das heißt einfach Blacksad.
Aber das ist auch ein französischer Comic. Warum soll der denn?
Wir benutzen doch in deutschen Sachen auch ständig Englisch.
Ja, aber was ist denn sad? Ist das einfach,
einfach schwarz-traurig? Glaube ich.
Das ist übrigens auch Spanisch, nicht französisch. Blacksad Pronunciation.
Da wurde sich im Chat schon mal drüber lustig gemacht.
Ja, die Leute, der Chat hat doch keine Ahnung. So, Blacksad.
Blacksad.
Warte, ich mach kurz Ton an, dann hören wir es alle. Sekunde. Das finden wir jetzt raus. Nein, mach ich nicht an, weil ich hier keinen Ton habe.
Ja. Oh.
Sekunde.
Wir hören Windows-Geräusche.
Das ist mir jetzt wichtig, Tom.
Ja, ich merk's.
Weil ich habe dazu gerade gleich noch was zu sagen und dazu, deswegen muss ich dann den Namen nochmal sagen. Und zu diesem Zeitpunkt möchte ich hier keiner Ridikulation ausgesetzt werden. So, Achtung. Das funktioniert nicht. Gut, wir haben es versucht.
Sehr gut.
Ich habe es versucht. Ich weiß nicht, warum ich hier keinen Ton habe. Wir sagen, können wir uns auf Blacksad einigen oder auf Blacksad?
Blacksad.
Blacksad. Blacksad, der hat die Katze.
Das Spiel heißt doch auch Blacksad Under the Skin.
Blacksad Under the Skin,
ja. Warum Blacksad?
Ja, weil ich spreche das so aus, wie man es in dieser Sprache aussprechen würde.
Okay.
Blanson. Das ist ja nicht französisch, das ist ja Spanisch. Nicht französisch. Für mich ist das Blanson ab heute. Mein Punkt ist, worauf ich hinaus will, dass Blacksad, na gut, wir haben ein gigantisches Graffiti von Blacksad jetzt um die Ecke.
Was?
Bei uns, wenn auf dem Weg zur U-Bahn, habe ich vor 2 Wochen gesehen, wie da jemand an ein Gebäude, also das war einfach an der Straße und das war auch an so einem Skateboardladen oder so, das haben die offensichtlich für bezahlt oder zumindest in irgendeiner Weise selbst gemacht. Da ist jetzt ein lebensgroßes, überlebensgroßer Zeichnung von dem Detektivkater auf der Wand. Und sie sieht super fucking cool aus.
Das ist ja weird.
Fand ich super gut. Ich habe überlegt, ob ich sage, ey, Blacksad, ich kenne es. Aber dann hätte der wahrscheinlich gesagt, der spricht mit einem Blacksad aus.
Ich gucke mir auch gerade mal das Cover von Volume 1 des Comics an. Das sieht ja voll cool aus.
Ja.
Ist einfach nur das Gesicht von halt diesem Kater.
Aber sehr anders, als man das vom Spiegel
im Kopf hätte. Zigarette und voll grimmig dreinblickend. Ja. Das ist ja lustig.
Habe ich dann, auch Blacksad habe ich leider nicht gespielt. Es geht dann ja auch, soweit ich das mitbekommen habe, eher so ein bisschen in die Telltale-Richtung. In seinem Gameplay, auch mit Quicktime-Events. Aber das kam ja ganz gut an und sah ja auch ganz cool aus. Aber für mich wirklich diese Runaway-Trilogie ist ganz großes Kino, auch wenn es sich ein bisschen verloren hat mit den späteren zwei Teilen, vor allem mit dem letzten Teil. Mhm. Ist aber auch ein Spiel, was halt nicht gealtert ist. Das sieht immer noch hervorragend aus. Das sah damals toll aus und das sieht heute toll aus. Abgesehen von den Mundbewegungen und den Zwischensequenzen. Es hat dann diese 3D, beziehungsweise es sind, glaube ich, sogar 3D-Modelle, oder? Habe ich gerade gesagt, es ist
2D? War nicht der erste zweidimensional? Ich dachte, der erste war zweidimensional und erst später haben sie dieses Cell-Shading-artige,
ja, das könnte sein,
3D benutzt.
Ja, also später ist es auf jeden Fall 3D, zumindest die Modelle sind auf jeden Fall 3D, wie ich hier sehe.
Ja, ja.
Runaway A Road Adventure hieß der erste Teil. Nee, das hatte auch 3D-Modelle.
Das war auch 3D?
Die Hintergründe sind, glaube ich, 2D.
Oh,
okay. Wenn ich das richtig sehe, sind die Hintergründe. Ja, die Hintergründe sind 2D und die Modelle sind 3D. Was halt vor allen Dingen in den Cutscenes dann so ein bisschen doof war, weil die das CG-Budget nicht so hoch war, wie es hätte sein sollen. Und die haben dann für diese Münder immer so drei Bewegungsabläufe gehabt. Und das hat zu nichts irgendwas, zu nie irgendwie gepasst, deren Mundbewegungen zu dem, was sie gesagt haben. Aber ansonsten halt, sieht's, finde ich, immer noch echt, echt schön aus. Dann vor allen Dingen der zweite und der dritte Teil mag ich total gerne. Das kam gleichzeitig mit Siberia raus, gleichzeitig mit dem Black Mirror Tom 2004. Ich will nur mal kurz zusammenfassen, warum ich diese Zeit so gerne mochte. 2004 kam auch The Moment of Silence raus, wo der Hauptcharakter von der deutschen Stimme von Bruce Willis gesprochen wurde, woher es die meisten, glaube ich, kennen werden. Ein Spiel, was ich über alles liebe, von Martin Gantefer, der vor einigen Jahren A State of, das haben wir im Stream auch gespielt.
Ich weiß es nicht mehr.
Martin
Gantefer. Aber ja. War das das gleiche Setting wie Moment of Silence? Wie
State of Mind. Ja, es war so ein ähnlich, genau, es hatte nichts inhaltlich damit zu tun, aber war auch so ein Sci-Fi-Ding von Kontrolle vom Start und hast du nicht gesehen. Das war leider ein bisschen meh. Aber Moment of Silence habe ich damals ebenfalls geliebt. Ein Spiel, was dazu passte, wo ich gefragt habe, was dann nie so richtig viel Eindruck hinterlassen hat, aber was ich trotzdem gerne gespielt habe, war damals Fenimore Fillmore the Westerner. Erinnerst du dich an Fenimore Fillmore the Westerner, lieber Tom?
Also The Westerner, sagt mir noch.
Ja.
Ist das der komplette Name?
Von? Also ich das ist auch, da kann sein, dass es in Deutschland dann nur The Westerner hieß. Ja. Aber hast du das gespielt oder kennst du das nur
gespielt
so?
Gespielt habe ich das nicht, ich kenne das nur so.
Das ist auch so ein 3D-Ding,
ja.
Was ich aber voll gerne gespielt habe, was dann super weird einen Sequel viel, viel später bekommen hat. In Deutschland hieß es übrigens tatsächlich Fenimore Fillmore The Westerner. Erschien 2003 und ist ein Sequel zu Three Skulls of the Toltecs, was ich nie gespielt habe, was aber auch, ja, das ist auch ein bisschen so ein Klassiker. Also, okay. Ist auch sehr beliebt, glaube ich, auch spanisch beides, bin ich mir nicht ganz sicher. Und das hatte dann einen Sequel, ich muss mal kurz gucken, wann das war, weil das ist eine super weirde Geschichte. 2003 kam der erste, The Westerner 2, Fenimore Fillmore's Revenge, hieß der zweite Teil. Okay. Und der kam 2009 raus, also 6 Jahre später, und war dann so ein super serious Grimdark-Spiel mit auch einem völlig anderen Grafikstil, weil der erste Teil ist übelst übertrieben Comic-Look. Yeah. Und der erste halt versucht dann einen realistischen Grafikstil zu haben. Das Spiel ist irgendwie auch 2 Stunden lang oder so, endet dann auch einfach. Ich habe das selbst nie gespielt. War auch super, weil halt auch die Reviews einfach so schlecht waren. Super weirde Geschichte.
Wirklich?
Dahinter. Aber The Westerner 1, probier das mal aus. Ja. Das ist gar nicht so schlecht.
Ja, Runaway und Co. haben bei mir da auch leider nicht funktioniert, weil ich da schon ganz vornherein in den Stil nicht so reinkam. Also bei mir war einfach die Stilrichtung jetzt nicht irgendwie technisch irgendwas, etwas, das mich da nicht so reinholen konnte. Und auch das Szenario war jetzt nicht ad hoc interessant. Ich weiß aber nicht, ob ich die Spiele dann doch vielleicht mögen würde, wenn ich sie tatsächlich mal spiele. Aber Runaway habe ich, glaube ich, also vielleicht mal den ersten irgendwann. Aber ich habe keine Erinnerung mehr dran, das
für mich,
Spiel zu spielen.
Mich erinnert der Grafik immer so ein bisschen an Curse of Monkey Island. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, weil es einfach bunt ist.
Ja,
ich glaube, es liegt nur da dran. Aber es ist ein sehr anderer Grafikstil.
Und die Hintergründe, ja, aber für mich, diese Zeit war für mich also, ne, ich habe ja auch sowas gespielt wie dann Geheimakte Tunguska und Black Mirror. Das ist sehr an diese Zeit gekoppelt, wo ich dann so sagen würde, das sind eher so die Adventure, die bei mir eben keinen Eindruck hinterlassen haben. Und das hat erst wieder angefangen mit Telltale.
Okay.
Die haben ja angefangen mit Bones und mit Poker Night, beziehungsweise so das erste Poker Night hieß nicht Poker Night, das hieß wirklich Telltales Texas Hold'em oder sowas und hat mega gruselige 3D-Modelle. Dann haben sie Bones gemacht, was auch schon eine Adaption ist von einem Comic, glaube ich, habe ich aber auch nicht gespielt. Und dann haben sie mit Sam & Max angefangen.
Strong Bad nicht zu vergessen, das habe ich damals gespielt.
Das kam
gespielt.
Dazwischen noch.
Ah, das kam
nach Sam & Max.
Echt, das kam nach Sam & Max? Ja. Oh, krass.
Aber Sam & Max war, fand ich, hervorragend damals. Und ich mochte, also ich habe Sam & Max Hit the Road zwar angespielt, aber ich habe das nie durchgespielt. Sam & Max Hit the Road hat für mich nie so richtig funktioniert.
Gespielt, ja.
Dieses komische Symbolsystem statt wirkliche Dialogzeilen mochte ich tatsächlich nicht so richtig. Mag ich auch heute nicht so richtig. Obwohl ich das Szenario und die Charaktere großartig finde. Sam & Max sind super lustig. Und das war eine richtig gute Adaption. Und das war auch meine erste Berührung mit Episodenformat. Und weird, okay, nur alle paar Monate gibt's was Neues. Aber es hat dann halt so einen TV-Charakter gehabt, TV-Episoden-Charakter. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also die Sam & Max Spiele, ich habe ja die ersten beiden Seasons durch und die dritte zumindest irgendwie zur Hälfte gespielt. Die will ich ja immer noch nachholen und will auch das VR-Spiel tatsächlich noch nachholen, weil da ja auch, da sind auch Telltale-Leute, glaube ich, mit.
Ja.
Also so alte Telltale-Leute mit dran gewesen, weil das kam ja erst neulich raus. Da war ich dann wieder drin sozusagen und dann hatte ich natürlich auch Telltale Games auf dem Schirm. Und dann eben die Poker-Night-Spiele waren super. Die haben dann noch so Sachen gemacht wie Puzzle Agent, was ich jetzt nicht. Also nur so halb als Point-and-Click-Adventure bezeichnen würde, es sei denn, wir wollen Professor Layton mit als Point-and-Click-Adventure bezeichnen, aber da kommt man dann in diverse Genre-Diskussionen rein.
Die haben auch bis zu ihrer Walking Dead-Zeit durchgehend so CSI und Law and Order-Spiele gemacht.
Ja, ja, es gibt ja auch Jurassic
Park. So Auftragsarbeiten. Ja, genau, das war dann, das ist für mich dann schon die nach Walking Dead, obwohl jetzt davor.
Ja, ja.
Das ist auch 2011 und Walking Dead kam 2012. Ja,
Back
ja.
to the Future war richtig gut, das habe ich aber auch nie komplett.
Da habe ich auch nur die ersten ein, zwei Episoden gespielt. Tatsächlich, das hatte ich als sehr viel früh in Erinnerung, Strong Bad erschien sogar erst nach Sam & Max 2. Das erschien jetzt 2008 tatsächlich.
Das habe ich nicht gespielt.
Und Sam & Max Save the World erschien schon 2006.
Strong Bad sah immer komisch aus.
Ja, voll komisch. Aber genau das hat mich daran interessiert. Also ich kannte ja auch gar nicht den Webcomic oder so, auf dem das basiert. Ich habe dann nur die Spiele gespielt und fand die, also ich habe viel davon nicht verstanden. Weil das ja natürlich Referenzen sind, wo du sagst, okay. Aber es war spaßig genug, würde ich einfach mal sagen.
Ja. Und das ist halt die, das ist ja quasi Phase 1 von Telltale. Und
genau,
Walking Dead und alles danach ist Phase 2.
Exakt, du hast die Phase, wo sie tatsächlich sagen, wir sind dieses Point-and-Click-Adventure, wir machen die LucasArts-Nachfolger und ein bisschen verändert. Und dann Walking Dead 1 ist dann eigentlich war es bereits Jurassic Park, würde ich sagen, der Schritt sehr zu diesem Filmischen hin. Ja. Das hat bei Jurassic Park nicht funktioniert.
Nee.
Und bei Walking Dead hat es, wir alle wissen, unfassbar gut funktioniert.
Genau, Walking Dead war der Breakout-Hit.
Genau, und dann gab es halt, ne, wenn man das mal aufzählt, Walking Dead, Wolf Among Us, Tales from Borderlands, Game of Thrones, Minecraft Story Mode, Walking Dead, Guardians of Galaxy, also Batman. Und das war dann einfach das, was sie gemacht haben. Und damit ging dann leider auch das eine Studio verloren, so ein bisschen, das noch so Point-and-Click-Adventure-Spiele gemacht hat.
Genau, und davon habe ich tatsächlich ziemlich viel gespielt. Also Batman, das, was ich wirklich noch spielen möchte, ist Batman Season 2.
Same. Weil ich habe den ersten auch nie gespielt, aber
Season
der ist ja nicht so beliebt.
Mochte ich ja nicht so wirklich.
Aber 2 ist mega beliebt.
Season 1 ist mir, ich habe das ja auf der PlayStation gespielt, das ist ja irgendwie 5-mal abgestürzt oder so. Mhm. Das war ja technisch wirklich grauenvoll. Und dann fand ich die Story auch noch lahm. Es war keine so gute Kombi.
Ja, aber bevor ich das mache, muss ich mal Walking Dead zu Ende spielen. Ich habe ja nur die erste Staffel gespielt. Ich habe nie was anderes.
Also nur die erste Staffel?
Habe ich die zweite gespielt? Ich glaube nicht. Warte mal,
da geht es sehr viel um Kenny.
Nee, die habe ich nicht gespielt. Ich habe nur die erste Staffel gespielt. Okay. Weil, als die zweite Staffel rauskam, hatte ich mein Savegame von der ersten Staffel schon nicht mehr. Und dann hatte ich vor, okay, ich muss die erste Staffel noch mal spielen. Habe ich das gemacht, dann habe ich aber zu sehr, also ich hatte quasi vor, meine Entscheidungen zu replizieren. Dann war aber schon viel Zeit vergangen, konnte ich nicht mehr replizieren. Ich konnte mich aber zu viel noch erinnern. Also das war dann so ein Blödsinn.
Ja,
und dann kam die dritte Staffel raus und die kam dann nicht mehr so gut an. Und dann habe ich irgendwann den Anschluss
verloren.
Mir kam
die Auflösung von Tete dazwischen, weil ich habe ja wirklich da mal versucht, das dann nachzuholen. Staffel 1 und 2 habe ich immer zu Release gespielt. 2 mochte ich aber schon nicht mehr so sehr wie die erste. Dann A New Frontier heißt ja, glaube ich, die dritte oder so, was ähnliches. Und die habe ich dann später mal nachgeholt, fand die aber auch nur okay. Und Mikon, diese Spin-Off-Sachen, 400 Days oder wie die heißen, das habe ich nicht gespielt. Und dann halt die letzte Staffel, die ja auch einfach The Final Season heißt, ja, oder so. Da habe ich dann die erste Episode von gespielt und dachte so, oh, das ist wieder, finde ich gerade wieder richtig interessant. Mhm. Und dann wurde Telltale aufgelöst.
Genau, und es wurde ja richtig literally gecancelt, ja, bevor es dann wieder, genau, aufgefangen wurde.
Und diese Pause, die da entstanden, ja, ist, hat dann das Momentum für mich gekillt. Deswegen müsste ich jetzt quasi auch noch mal diese Staffel noch mal von vorne anfangen.
Ja, aber ich würde sagen, also es gibt ja die Definitive Collection da, ja, mittlerweile, richtig, von, die ja wirkliche Remasters sind, die wir ja auch im Stream gezeigt haben, das ging damals komplett unter und es ist so ein viel größerer mhm, Unterschied, als man glauben würde.
Haben wir auch im Stream gefeatured.
Exakt, wenn man das nicht mitbekommen hätte. Das sieht wirklich viel besser aus als das Ursprungsspiel und da, ja, ist ja alles drin. Das heißt, das ist dann der, sehe ich gerade, gibt es auch auf der Konsole für 15€, wenn man auf Amazon bestellen will.
Es ist aber komisch, ja, ich habe bei Walking Dead nicht so den großen Bedarf, zurück in dieses Universum zu gehen. Mhm. Also irgendwann.
Obwohl du es nicht beendet hast?
Ja, ja, also den Drang, das zu beenden, habe ich schon irgendwo, aber der ist halt so gering ausgeprägt, dass, mhm, ich jetzt nicht denke, okay, ich muss jetzt direkt nach dem Podcast hier, mhm, weitermachen oder so. Ich glaube, das dauert noch.
Ja, ja, ich glaube, es gibt so viele Sachen, die man da noch spielen will. Ich glaube, The Walking Dead ist da auch nicht, ja, ganz vorne bei mir, ja, mit dabei. In dieser Definitive Collection ist übrigens auch die finale Season dabei, ja, nur noch mal.
Was ich ja jetzt neulich mal angefangen habe und das will ich noch mal spielen, ist The Wolf Among Us, weil ich das, mhm, ja beim ersten Mal richtig toll fand und jetzt noch mal so richtig wertschätzen möchte. Und das gibt's ja zum Glück gibt's die Spiele ja alle noch. Also, ja, ne, das wieder, hat ja dann doch, genau, hat ja dann doch irgendwie noch einen positiven Spin bekommen.
Es hat ein okayes Ende genommen, zumindest für, ja, uns als Endverbraucher, als Kunden, ja, als
teilweise
Spieler.
Teilweise auch für die Leute, die da gearbeitet haben.
Genau.
Kommt immer sehr darauf an, wo sie gelandet sind.
Richtig, richtig. Und ich glaube, dass das Trauma von, ich bin gerade irgendwo hingezogen und verliere jetzt meinen Job und meine ganze Existenz,
oh Gott,
ist erstmal,
ja, das war so schlimm,
vorbei. Da kommst du, da muss schon sehr viel Gutes passieren, damit du erstmal, ja, über das Trauma, ja, wieder hinwegkommst. Weil das ist immer mein Albtraum, daran zu denken, wie diese Leute. Der Gedanke, dass ich halt nach Berlin gezogen bin damals und dann nach 2 Monaten gesagt worden wäre,
ja, übrigens,
doch
tschüss,
nicht, tschüss.
Ja.
Ich meine, so weit waren wir nicht, also das war dann 1,5 Jahre später.
Aber
das war
uns
genug,
ja,
Zeit.
Gesagt. Wir haben ja tschüss gesagt. Uns wurde ja nicht tschüss. Doch dir wurde
mal. Mir wurde tschüss gesagt, genau. Ja, 1,5 Jahren wurde mein Vertrag nicht verlängert. Right. Aber da war ich in diesem SEO-Bereich und dann wurde ich wieder zurück, yeah, obwohl, das war ja alles, ich wollte ja auch nicht mehr arbeiten. Und 1,5 Jahre waren genug Zeit, dass ich halt dann genug Kontakte hatte, dass, ja, ich dann ja. Selbstständig weiterarbeiten konnte. Aber der Gedanke, dass das nach 2-3 Monaten passiert, ohne dass du irgendwie.
Ja, ohne, ne, dass du auf festen Füßen stehst.
Richtig, und dann sagst, genau, hi Mama, ich würde wieder zurück.
Ich komme wieder zurück.
Klingel bei der Stadt Krefeld. Hallo, habt ihr noch meinen? Nein,
oh,
habt ihr
Gott,
nicht? Darf ich wieder Beamter sein? Nein, darf ich nicht? Okay, tschüssi. Oh nein.
Das wäre eine sehr andere Zukunft.
Bereitet mir tatsächlich Albträume.
Nun gut.
Ich hätte gerne noch unbedingt mindestens ein Spiel, über das ich gerne reden,
ja,
würde, eher
also,
zwei.
Du, Robin, wegen mir können wir hier auch 2 Podcasts draus machen, aber ich wollte jetzt nur, weil wir gerade bei Telltale waren, musste ich mich erstmal wieder ein bisschen sammeln,
mhm,
weil natürlich könnte man jetzt theoretisch auch mehr ins Detail gehen für die einzelnen Telltale-Spiele, mhm, ne? The Walking Dead war ja damals eine Riesenexplosion, aber mach du erstmal gerne weiter.
Ich würde nämlich gerne einmal über ein deutsches Spiel reden, das mittendrin erschienen, das zwischen
Jack Keane.
Das erschien ja sich auch zwischendrin. Das habe ich selbst nie gespielt. Leider Gottes.
Ich schon, das war
Jack
furchtbar.
Keane, Lost Horizon habe ich da nie selbst gespielt. Ist bestimmt gut. Du, nee, bist auch so ein Ankh-Hater. Du bist einfach,
ja,
so ein Hater von guter deutscher Adventure-Kost. ich mochte Ankh damals sehr gern. Es hat irgendwie auch 4 Teile oder 3 Teile oder so. Es hat voll viele.
Ja, ja,
Sequels.
Das weiß ich tatsächlich. Jack Keane kenne ich nur die 2.
Ja, es hat 2. Es hat Jack Keane und Jack Keanes Spirits Within, wollte ich gerade sagen.
Und es gab noch mal Lost Horizon? Oder?
Lost Horizon, habe ich gerade gesagt. Lost Horizon 1 und 2.
Hast du es gerade gesagt?
Genau.
Ja. Genau, Lost Horizon 1 habe ich nämlich damals in einer Preview-Version mal gespielt.
Mhm.
Ja.
Und, war gut?
Nee.
Mhm, war bestimmt super. Ey, Tom, Leute, falls ihr diese Spiele die Regie geführt habt, gebt Tom Hass Deutsches. Jedenfalls.
Ja, tut mir leid, aber schreibt doch nicht so langweilig.
Was definitiv nicht langweilig geschrieben ist, ist eine sehr gute Überleitung, nämlich das 2008 erschienene Aetna bricht aus. Ich finde, dieses Spiel ist voll bemerkenswert. Einfach für das, was es ist, mhm, wie es aussieht, wie es geschrieben ist, was für eine Mut es transportiert.
Kult, ne?
Es war voll der Kult, mhm, und auch das ist irgendwie bemerkenswert. Weil dieses Spiel. Du benutzt da manchmal ein Wort, was ich super finde, was hier super passt, ist spleenig. Dieses Spiel ist super spleenig.
Ja,
also ein Spiel, was du nicht einfach so, was sich irgendwie ein bisschen dagegen wehrt, einfach konsumiert zu werden, aber auf so eine ganz faszinierende und tolle Art, weil dieses Spiel erstmal so aussieht, wie es aussieht. Mhm. Es sieht halt sieht ein bisschen abstoßend aus. Ja, es sieht wie von Kindern gezeichnet aus, genau, aber das passt unglaublich gut zu der Mut, die es erstmal transportieren will. Es ist aber auch auf eine Art und Weise geschrieben, die dich erstmal so abstößt, weil diese Zeichnung, diese Art der Präsentation weckt eine Erwartung und auch das Setting weckt erstmal diese eine Erwartung. Nicht das Setting, aber die Art und Weise, wie es sich präsentiert, weckt diese Erwartung. Aber dann bist du halt ein junges Mädchen, was in dieser Anstalt, diesem Krankenhaus, ich weiß es gar nicht mehr genau, was genau es war, ist und was dann diese Wahnvorstellungen hat und wo du immer mehr erkennst, wie gefährlich und insane dieses Mädchen ist. Und das wird in dem Sequel 2011, Harveys neue Augen, noch weiter auf die Spitze getrieben. Was du diesen Charakteren teilweise antust in diesen Welten, ist der absolute Wahnsinn. Und in was für absolut insane Gefilde die Geschichte im ersten Teil noch geht. Was du da siehst und erlebst in der Kirche, das ist holy shit, das kommt ein bisschen aus dem Nichts und hat, glaube ich, also ich muss mir vorstellen, dass das ein paar jüngere Leute auch gespielt haben, die gar nichts mehr damit anfangen konnten dann damit, aber ich respektiere das total.
Geht es denn gut um mit so psychischen Krankheiten und sowas?
Das müsste ich halt nochmal spielen. Das ist jetzt halt zu lange her, dass ich da wirklich eine definitive Antwort drauf geben könnte, aber in meiner Wahrnehmung macht es das schon ganz gut. In meiner Wahrnehmung, dadurch, dass es immer in der Perspektive bleibt und dann nicht so wirklich, also mit Ausnahme einiger weniger Dinge, nicht so wirklich die Außenperspektive gibt, ist das alles ziemlich stimmig und ergibt Sinn, aber das müsste ich wirklich nochmal unbedingt spielen. Aber es ist ein super faszinierendes Spiel und super, finde ich, mutiges Spiel, was natürlich sich ein bisschen diesen Mut auch erkauft mit dem offensichtlich niedrigen Budget, den es durch diese Präsentation sich halt erkauft. Und finde ich ganz, ganz faszinierend, diese beiden Spiele.
Ja, habe ich aber auch nur mal angespielt, Edna bricht aus 1 und bin nicht über Stil und, also bei mir es sind mehrere Sachen bei den deutschen Spielen. Weil zum Beispiel sowas wie The Whispered World hat ja einen richtig schönen Stil. Ist ja ein schönes Spiel. Mhm. Aber was mich dann rausreißt, sind teilweise, also es sind die Dialoge auf zwei Arten. Einmal der Art und Weise, wie sie geschrieben sind, ist das eine. Ich glaube aber fast, was es oft noch mehr ist, oder war es jetzt schon ewig her, dass ich mal eins von denen gespielt habe, sind die deutschen Sprecher. Weil die oft diese, ne, ich sag immer irgendwie so diese Hörspielakustik haben von so redet niemand. Und sich auch noch mal anders anhören, als von einem Jahrzehnt davor Sachen synchronisiert wurden, wo sich Dinge irgendwie geändert haben, irgendwie Sensibilitäten oder sonst irgendwas. Und da bin ich nie so richtig reingekommen. Ich müsste das wahrscheinlich mal so ein bisschen forcieren, dass ich quasi diesen Schritt mache von, nee, ich spiel das jetzt wirklich mal. Und dann komme ich halt über die erste Stunde hinweg und dann gewöhne ich mich wahrscheinlich dran.
Würde ich auch vermuten.
Glaube ich.
Ich würde es auch vermuten. Es ist halt, es ist eine andere Art, weil ich, ne, die reden, das ist nicht realistisch, wie sie reden, aber das ist ja erstmal, das ist für mich halt nichts Schlechtes, weil das ist für mich durchaus was Positives, diese Storybook.
Muss auch gar nichts Schlechtes.
Weil ich weiß voll, was du meinst, natürlich, das ist ja offensichtlich, wenn du diese Charaktere reden hörst. Ich würde sagen, Edna bricht aus, ist da nochmal ein bisschen ein spezieller Fall, weil die schon in eine etwas andere Richtung teilweise gehen, aber grundsätzlich, auch wenn du Deponia oder sowas anguckst, ist das voll der Fall.
Das ist irgendwie eine andere Dialogregie als bei irgendwie zum Beispiel Fluch von Monkey Island, wenn ich mir da die deutsche Synchro anhöre und das dann vergleiche mit jetzt einem der moderneren deutschen Spiele.
Das ist halt auch voll das Ding, wenn du dir sowas wie Piranha Bytes anguckst, das ist sehr, sehr faszinierend. Ich finde, also es ist einfach eine Geschmackssache. So, bei mir sind halt so viele Spiele, so viele Spiele, die ich halt aufgezählt habe, wie sowas auch wie Siberia und sowas, wo das voll diese Atmosphäre hat und die verbinde ich deswegen mit etwas sehr Positivem, was sehr Nostalgischem und deswegen kehre ich da immer gerne hin zurück.
Ja, Black Mirror hat das ja, glaube ich, auch. Diese Art von.
Ja, würde ich auch von ausgehen.
Ja, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Müsste ich nochmal
auch nicht anhören. Hatte ich sich gerade richtig.
Ich weiß halt nie so richtig, wie viel davon ist einfach nur meine subjektive, verzerrte Wahrnehmung von der Qualität und potenziellen Schwankungen und wie viel ist einfach nur, wie viel ist tatsächlich irgendwie drin in den Spielen von dieser Kritik, das weiß ich halt nicht. Dafür habe ich auch zu wenig davon gespielt.
Übrigens, Edna bricht aus. Wie man es kennt, internationale Metakritik von 56.
56.
Ja, aber also diese die Point-and-Click-Adventure, die auch in Deutschland ankommen, im besten Falle hast du da so, ja, ist okay, I guess. Oder du hast auch mal solche Sachen, das finde ich schon sehr faszinierend.
Da ist aber dann natürlich auch die Lokalisierungsfrage, ne? Ist das gut
guter Punkt,
lokalisiert?
Ja.
Aber natürlich, wenn du Edna Brich aus dir einfach nur grafisch anguckst, denkst du ja so, ja, was?
Ein Witz.
Entschuldigung.
Und es ist ein bisschen ein Witz.
Es war einer der Gründe, weshalb ich da ja auch abgeprallt bin, weil ich das Spiel halt so hässlich finde.
Ich finde total schade,
aber es ist ja bewusst hässlich.
Irgendwo, I guess. Absolut, tausendprozentig. Ich meine, die haben direkt, also nicht direkt danach, aber wann war denn das? Ich gucke mal kurz, Zedelic, die haben das rausgebracht. Ich muss mal kurz nach den Jahren gucken. Als Entwickler, Edna bricht aus, war deren erstes Spiel tatsächlich. Und im gleichen Jahr, oder
das war das erste
Ort. Wusste ich auch nicht. Also zumindest, also ich habe die Wikipedia-Liste, man weiß es nie genau. Dann ein Jahr später erschien bereits The Whispered World, was grafisch hervorragend ist und in seinen Produktionswerten. Und dann kam ja auch A New Beginning, was auch super aussieht. Und dann
Animation
kam Deponia.
Kann besser sein, aber ja, es ist ein deutlicher Schritt.
Und dann Harveys neue Augen erschien ja dann zwischen sowas wie New Beginning und Deponia und sieht auch so aus. Also das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung, die ich sehr respektieren kann.
Bei Deponia muss ich aber wirklich sagen, mag ich den Humor einfach nicht.
Ja, true. Also verstehe ich voll. Das ist ja wirklich, die gehen da ja auch hundertprozentig rein. Und es ist sehr, Schlaghammer.
Humor,
den ich sehr mochte von, ich glaube auch, weil ich ihn halt im richtigen Alter dann gespielt habe. Maybe. Irgendwie mit 18, 19. Nee, wann kam die Poli raus? 2012 erst.
Ja, auch vier Teile oder sowas.
Da war ich schon über 20, ja. Dann hat es mit meinem Alter nichts zu tun.
Und dann gibt es natürlich noch auch die Sache bei den Daedalic-Spielen, was dann natürlich auch so ein subjektives, ach, will ich das wirklich spielen, wo dann die ganze YouTube-Szene mit reingeholt wird, die deutsche.
Ja, ja.
Und dann höre ich Gronkh.
Ja, das ist bei den früheren Spielen noch kein Problem, aber mittlerweile halt. Aber das, du, also auch wenn du ein Square Enix-Spiel spielst, kannst du dir sicher sein, dass irgendwann mittlerweile Gronkh wieder dir ins Gesicht labert. Das ist in jedem Square Enix-Spiel mittlerweile dabei.
Square Enix.
nix gegen Gronkh. Wir gucken, wir konsumieren Gronkh nicht viel, aber es hat einfach eine Stimme, die ich dann direkt mit Gronkh verbinde und nicht mit der Figur.
Ja, genau. Spricht. Also das ist halt auch mein. Es geht jetzt gar nicht darum, seine schauspielerische Leistung oder sowas zu bewerten, sondern es ist einfach nur, okay, ich höre Gronkh und dann bin ich halt raus aus der Atmosphäre.
Ja. Übrigens, Daedalic war auch, bevor sie erst das eigene Spiel mit Edna Brich aus herausgebracht haben, ein Jahr lang bereits Publisher, haben sowas gepublished wie Ankh oder Bone. Sie haben tatsächlich das Telltale-Spiel gepublished in Deutschland.
Ich glaube, die haben danach auch noch mal was von Telltale.
Wallace & Gromit haben die auch gepublished. Und Monkey Island.
Wallace & Gromit gab es auch, right.
Ja, die haben wirklich Tales of Monkey Island in Deutschland gepublished. Sam & Max auch.
Das ist nämlich gerade die Erinnerung, die hochkommt, weil ich glaube, auf meiner Packung ist halt das Symbol von, weil ich, ja, was ich gut finde, dass es das gab, aber ich habe ja eine physische Version davon, was mich sehr freut. Ja, cool.
Ich bin immer, also worauf ich kurz hinaus wollte, mit Jan Müller-Michaelis, der Macher der Deponia-Reihe und auch von Edna Brich aus, der hat damals Deponia Doomsday fertig gemacht, was es gibt Goodbye Deponia und danach kam dann Deponia Doomsday raus, was das auch ein bisschen auf die Schippe nimmt, dass ich immer nie durchgespielt habe. Und dann wurde gesagt halt, der geht jetzt zu einem anderen Team und da macht er das neue große Ding. Und das ist jetzt, glaube ich, 7 Jahre her und der hat seitdem kein Spiel gemacht. Deponia Doomsday kam 2016 raus, also 6 Jahre her. Und ich glaube, man weiß auch einfach nicht, was der seitdem gemacht hat. Er scheint aber immer noch bei der Firma zu sein. Ich meine, Daedalic hat viel, viel, viel hin und her hinter sich. Die wurden ja jetzt gerade erst von, wer war es? Von dem französischen Publisher, der hieß mal Nacon oder Nacon und ist mittlerweile Big Ben Interactive. Wurden die aufgekauft, nachdem der Buchpublisher, wie hieß denn der nochmal? Die wurden von Bastei Lübbe. Wurden die aufgekauft und dann hat Bastei Lübbe nach einem gesagt, haha, das ist ja gar nichts so. wir machen ja nur Verlust, was
ist
das?
Wie teuer ist das?
Ja. weil natürlich auch, die haben halt leider ein paar Flops gemacht, ne? Die haben die Deponia Doomsday rausgebracht und dann haben die Säulen der Erde rausgebracht, was keinen leider interessiert hat. Da haben State of Mind rausgebracht, was keinen interessiert hat. Und das war's. Und sie arbeiten jetzt seit Jahren bereits an der Herr der Ringe Gollum.
Was, glaube ich, nicht so eine richtig gute Idee sein wird.
Was aber, ob das, also ich verstehe das auch nicht, was das soll.
Ja, sie was haben halt das? Theoretisch gutes Timing mit der Serie.
Ja, ich glaube aber eher, jeder sagt, also noch, du wirst dann noch, jeder, der die Serie an, auf Amazon guckt und dann das sieht, denkst du auch so, Nanni, was ist das denn? Also A, wieso macht ihr ein Gollum-Spiel? Wer will denn ein Gollum-Spiel? Ja. B, warum sieht Gollum so aus? Ja, was ist hier los? Ach, der Held Gollum, endlich kann ich ihn steuern. Du bekommst die Herr-der-Ringe-Lizenz und machst ein Gollum-Spiel.
Vielleicht ist das ja voll gut, Robin. Ja,
vielleicht wird es voll gut. Ich glaube, im besten Falle wird es Styx 1. Das ist meine These. Im besten Falle wird es Styx 1.
Es ist schon eine Assoziation, die da geweckt wird.
Ja,
ja, aber naja.
Deponia halt ein
es muss ja nur gut genug werden, um erfolgreich zu sein.
Ja, genau. Ich meine, jetzt sie wurden ja jetzt eh gerade von diesem Publisher gekauft. Ja. Das heißt, Carsten Fichtelmann hat seine paar Dutzend Millionen Dollar.
Mein Eindruck von Dedelic war aber immer, die machen immer sehr viel, weil es nicht anders geht und sind wahrscheinlich alle mega überarbeitet und brauchen Praktikanten wie sonst nichts.
Richtig. Keine Ahnung, ob das immer noch der Fall war, aber zumindest vor 5, 6 Jahren war es sehr so, dass diese Geschäftsführung komplett darauf gefußt hat und das damit begründet hat, dass es nur so geht. Auch wir hatten tatsächlich mal ein Interview bei uns mit Carsten Fichtelmann darüber.
Dev Talk.
Dass halt gesagt wurde, ja, so nur so geht's halt, dass man halt junge arbeitswillige Praktikanten verheizt, die das machen in der Hoffnung, dass sie das dann irgendwie zu Anstellung führt oder Sprungbrett wird, aber die dürfen dann für 6 Monate unbezahlt oder für ein Hungergehalt alle ihre Arbeit reinstecken und dann goodbye. Das ist sehr zu verurteilen. Sehr, sehr nice, Tom. So, haben wir noch etwas? Sonst könnten wir langsam zum Ende kommen. Ich habe noch so ein Beispiel, das ich gerne erwähnen könnte. Book of Unwritten Tales zum Beispiel ist ein Spiel, was 2009 erschien, was viel besser aussah, als irgendein Recht hatte auszusehen. Was ich bis heute auch richtig toll finde. Ist
das King Art, ne?
Ist das King Art, genau. Das ist auch wirklich mal ein Spiel, das hat einen 82er Metacritic. Das kam richtig gut an.
Ja.
Und das ist auch auf Deutsch richtig gut geschrieben, richtig geil, richtig lustig. Zweite habe ich leider nie gespielt. Das ist toll.
Damals, ich glaube, weil Dani die gespielt hat, habe ich das mal ein bisschen gesehen. Aber ich glaube, das fand ich auch sympathisch zumindest.
Ja, dieses richtig schön Meta. King Art haben dann die Zwerge gemacht und Iron Harvest als letztes. Haben übrigens auch Black Mirror gemacht, was ich auch nicht wusste. Das war King Art.
Ja, doch, doch. Ja. Da haben wir damals auch drüber geredet. Ja, also ich hätte halt noch Spiele, ne, bei denen man sich fragen könnte, okay, wie sieht's denn da mit der Genrebezeichnung aus? Weil würdest du Ace Attorney als Adventure, also Pointen und Klicken macht man nicht wirklich, aber man hat Adventure-Mechanik.
Das ist ein Adventure-Spiel.
Ist auch eine Visual-Novel.
Ja, es ist ein Adventure-Spiel.
Es ist eine Visual-Novel-Adventure.
Genau. Es ist eine Mischung aus beidem.
Weil, wenn die zählen würden, dann wären sie natürlich bei mir auch ganz oben mit dabei. Und dann wäre die Frage, okay, wie weit kann ich das strecken? Ist Valhalla auch ein Visual-Novel-Adventure? Aber ich mixe ja nur Drinks. Dieser Bartender-Action-Visual-Novel-Ding. Weil auch da gibt es ja wirklich keine so richtig Rätsel. Da muss ich dann wirklich nur Drinks mixen. Und davon hängt dann der Rest des Spiels ab. Deswegen, da wäre ich schon wieder so ein bisschen, zählt das hier rein?
Es ist halt dadurch, dass diese Genre mittlerweile in seiner Ursprungsform bis auf dann wenige Spiele wie Thimbleweed Park oder jetzt Monkey Island quasi tot ist, es ist ja, also
sie kommen ja so ein bisschen,
es kommen halt kommen immer diese Nostalgie-Projekte. Es kam jetzt gerade eins, das wollte ich noch erwähnen, Game Pass Games, es kam gerade ein Spiel auf Game Pass raus, was ein Point-and-Click-Adventure-Spiel ist, was übelst abgeht, was ich mir auch bereits installiert habe, was super gut ankommt. Moment, ich will das unbedingt nennen, wie es heißt.
Ja, ich weiß auch gerade tatsächlich nicht, was du meinst. Also
es war was mit N. Es gibt es auch nur auf dem PC im Game Pass.
Ach, nur auf PC, okay.
Ja.
Dann aber, kein Wunder, dass ich das nicht
weiß. Weil es ein richtig klassisches Point-and-Click-Adventure ist. Sekunde. Das finden wir kurz raus.
Ist die Game Pass-Seite so unübersichtlich oder was?
Ja, ich versuche es gerade herauszufinden, ohne dass ich eingeloggt bin. Bibliothek erkunden. Ja.
Warum macht ihr es so schwer?
PC-Games.
Hätte sie auch einfach Game Pass, PC April suchen können auf Google.
Hier habe ich es aber schon. Schon. Neue Spiele. Norco heißt dieses Spiel. N-O-R-C-O. Kommt vom Publisher Raw Fury, der viel coolen Scheiß in den letzten 2, 3 Jahre gemacht hat. Und das ist, soweit ich weiß, tatsächlich ein ziemlich klassisches Point-and-Click-Adventure, das, wie gesagt, selbst noch nicht gespielt habe, aber super gut ankommt an vielen Stellen gerade. Und bescheint sich als Sci-Fi-Southern-Gothic-Adventure. Also auch ein Setting, was nicht so alltäglich ist.
Ja, aber
richtig cool.
Ich habe das Gefühl, wir kriegen trotzdem wieder mehr von dem Genre, auch im internationalen Bereich. Ne? Nicht nur wegen Return To Monkey Island, Sam & Max, da kommen ja diese Remaster-Sachen raus, wo ich auch fest davon ausgehe, dass noch mehr danach kommt, nachdem, weil das ja ein extra Studio ist, was die macht, dass danach noch mehr kommt. Und wir haben halt im Indie-Bereich ganz viel Kram, dieses Chicken Police oder sowas, was so in diese Richtung geht, oder so richtige Pixel-Art-Adventures, die es auch noch gibt.
Die Vegeti-Eye-Games kommen ja da vor allen Dingen in den Sinn. Die gibt's halt, die machen sie schon seit längerer Zeit. Da gibt's dieses Blackwell, diese Blackwell-Reihe, Blackwell Legacy und Blackwell Epiphany, und die erscheinen schon seit langer, langer Zeit. Techno Babylon, die sind super beliebt.
Wie hieß dieses?
Primordia?
Das haben wir im GOTY-Podcast erwähnt. Ich weiß aber nicht, ob es im letzten oder vorletzten Jahr war. Und das waren so ganz komisch, es waren sehr lange Namen von auch so retroartigen Adventures.
Ja.
Von denen irgendwie ein Sequel im letzten Jahr für eins von vor 2 Jahren oder so erschienen ist. Aber mir fällt es halt wirklich
gar nicht ein. Da weiß ich gar nicht, was du meinst.
Da müsste ich jetzt diese Liste durchgucken. Auf jeden Fall, es gibt halt Beispiele für Adventures. Die sind halt nicht, ne, ich glaube, dieses Genre hat wahrscheinlich nicht das Profil, um noch so ganz groß zu werden. Das Größte in dieser Richtung ist dann halt sowas wie Life is Strange, wo ja jetzt gerade der dritte Teil rausgekommen ist, wo man schon sagen kann, das ist ja eine Folge von Adventure, genauso wie man diese Diskussion ja auch in Richtung von Quantic Dream-Spiele lenken könnte, weil das sind ja auch Evolutionen des Adventures, nur wurde halt der Rätselpart runtergedreht. Und wo ich jetzt mich drüber gewundert habe, ist, dass du Broken Age nicht nochmal spezifisch erwähnt hast.
Das hatte ich auch noch aufgelistet, das habe ich jetzt nur aus Zeitgründen dann so ein bisschen hinten runterfallen lassen. Aber ja, Broken Age ist so eines der aktuellsten, ich meine, das ist auch schon wieder 8 Jahre alt, aber
das ist verrückt.
Dieses Spiel habe ich super gerne gemocht. Der zweite Teil, also die zweite Hälfte, fällt ja durchaus ab im Vergleich zur ersten Hälfte, die dann in Einzelnen erschienen sind und jetzt als ein Paket dann da sind, wie halt auch Baphomets Fluch. Baphomets Fluch erschien, glaube ich, noch ein bisschen später. Erschien, glaube ich, nach Broken Age. Aber ich mag Broken Age so gerne für seinen Grafikstil, für seine Charaktere, für seine ganze Mut. Es trieft für mich halt Tim Schäfer. Mit jeder Charakteranimation, mit jedem Satz, den sie sagen, das hat alles so viel Humor, dann aber auch irgendwie so Traurigkeit da drin, aber nie
Herz.
Ja, sehr viel Herz, ganz genau. Und ja, es verliert sich dann gegen Ende ziemlich, aber das ist mir tatsächlich egal, weil für mich ist es komplett die Reise und nicht das Ziel der Reise.
Ja, mir war es leider nicht egal.
Die mich dann begeistert. Weiß noch, wie ich es durchgespielt habe und mir dann auch so dachte, das war jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe, aber überhaupt kein schlechtes Gefühl dabei hatte, weil ich so viel Freude mit der Reise dahin hatte.
Ja, ich war leider aktiv enttäuscht. Also vor allem von dem zweiten Teil. Der erste war ja eher noch so Aufbau und hier sind die Charaktere und sieht das alles süß aus.
Das ist ja Wolf, das ist so cool.
Und der zweite hat ja dann so lange gedauert.
Ja.
Und dann war es halt nur so ein, das war's jetzt,
genau.
Gefühl bei mir. Und da war ich halt enttäuscht von.
Ja, es baute alles auf so einen Twist hin, der dann einfach nicht crazy war, wie er hätte sein sollen.
Es ist ja aber auch gut dokumentiert, was für eine Entwicklungsgeschichte dieses Spiel hat.
Ja.
Und das wundert mich da nicht, dass es da auch ein bisschen Trouble.
Also es ist insane, dass überhaupt das Spiel wurde, was es dann war. Und es ist nicht einfach nur dieses Mobile-Game, was so ein bisschen Referenzen macht an das alte Genre, sondern tatsächlich in diesem Genre war. Das ist schon
immer an Elijah Wood denken, wenn ich an Broken Age denke.
Der spricht den aber auch so gut.
Nicht an Elijah Wood.
Das ist so sympathisch. Und übrigens, Elijah Wood hat ja auch eine Rolle in Psychonauts 2 und ist da genauso großartig. Der hat eine bestimmte Art.
Bestimmt eine im nächsten Double Fine-Spiel.
Ja, wie Jack Black, ne?
Wie Jack Black ist,
ist in jedem dieser Spiele mittlerweile dabei. Ja. Und Elijah Wood dann ja scheinbar auch. Also, erinnerst du dich noch, was für ein Riesen. Das war, wie viel Ärger es damals gab, als Elijah Woods Casting offenbart wurde, weil.
Da gab es Ärger?
Ja, klar, weil das hier war ja ein Crowdfunded-Spiel und das
ist so
Verschwendung
teurer
der Crowdfunding-Sachen und hast du nicht gesehen, das Spiel ist ja noch nicht gar nicht fertig.
Aber stimmt, die haben doch voll Stress bekommen von der Community, oder? Wegen bestimmter Sachen.
Ich hab das ja gefundet und war dann auch immer so ein bisschen in dieser Community mit dabei und es war eher das Gefühl, dass es nicht die Community war, sondern immer die Außenstehenden.
Das
war ja mitten im Gamergate, in der Gamergate-Geschichte, wo Tim Schäfer dann bereits einer der großen Feindbilder war. Da waren es dann die üblichen Verdächtigen und dann halt die, wo dann oft das so geframed wurde, dass dann auch Gaming-Community at large das so aufgenommen hat. Und da wurde dann sehr, sehr viel kritisiert oder sehr, sehr viel gehatet, würde ich sogar sagen.
Das war wirklich schlimm.
Das war in der Community selten so richtig für mich das Gefühl. Also in der Broken Age selbst, in den Supportern und sowas. Aber wie du sagst, das ist oft so.
Das ist so oft so, ja. Dass du, während du da drin bist und die Kommunikation stattfindet, sind die meisten Leute, glaube ich, standardmäßig verständnisvoll.
Ja.
Aber wenn das dann außen so ein oder werden Leute verarscht, Ding wird, dann kommen ganz schnell die Mistgabeln raus.
Ja, voll.
Und gerade noch in Kombination mit Gamergate ist das ja richtig schlimm.
Oh ja.
Bestimmte Kommentarsektionen darf man sich ja auch immer noch nicht angucken auf YouTube, weil heute geht es da sehr schnell in so einen Gamergate-Circle-Jerk, wo das einfach abgespeichert wurde als, ja, wisst ihr noch damals, als wir zusammen gegen die Spielejournalisten vorgegangen sind? Und du denkst dir so, was, bitte?
Yep. Tim Schäfer war ja einer der ganz, also der lautesten Leute, die dagegen irgendwie was gesagt haben mit seiner Sock-Puppet auf dem Awards sowas. Ja. Der war da, deswegen war er eines der größten Feindbilder, weil er halt immer so aktiv dagegen war.
Wenn Tim Schäfer dein Feindbild ist, dann solltest du wirklich mal überlegen, ob du vielleicht auf der falschen Seite stehst.
Guck dir Tim Schäfer an. Hör Tim Schäfer 5 Minuten über irgendwas zu. Wenn du da wütend wirst, dann ist fatt, also dann geh raus und berühre Gras. Wirklich. Ja. Touch some grass, my dude. So, ich glaube, das können wir als Abschluss nehmen für unser Genre-Talk über das Point-and-Click-Adventure. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe selten so, also es gibt wenige Genres, wo ich einfach allumfassend so viele nostalgische Erinnerungen habe, wo ich immer, wie gesagt, auch als ich diesen Livestream gemacht habe, wo ich nur Point-and-Click-Adventures gespielt habe, wo ich unglaublich den Willen bekomme, einfach nur, also mich quasi einzuschließen und in einen Monat nur in diese Welt wieder abzutauchen. Ja, ja. Nur diese Spiele zu spielen. Das geht leider nicht so richtig, aber das ist so eine einzigartige Mut, die dieses Genre transportieren kann für mich.
Ich habe das jetzt auch nochmal gemerkt, auch wie lange ich es nicht mehr hatte.
Ja.
Weil ich so lange keine Art von diesem Spiel mehr gezockt habe. Ne? Thimbleweed Park war so, glaube ich, das eines der letzten und habe jetzt wirklich richtig den Drang gemerkt, okay, ich sollte das nochmal anschmeißen, ich würde das gerne mal durchspielen. Und dann nehme ich mir halt eine Lösung, weil ich weiß, dass ich da wirklich feststecke da in dem Spiel. In irgendeinem Hotel habe ich festgesteckt. Und würde da gerne noch wissen, was da passiert, müsste aber wahrscheinlich von vorne anfangen.
Ja.
Und merke aber auch, wie sehr ich nochmal Lust habe, Monkey Island zu spielen. Also wirklich die komplette Reihe. Und das Gute ist ja, wenn man die hintereinander weg spielt, das ist ja nicht so lang. Ne?
Ja.
Also, wenn ich komplett Monkey Island von Teil 1 bis Tales of durchspiele, habe ich in Elden Ring gerade mal Limgrave fertig.
Ich wollte auch gerade, das ist lustig, dass du das sagst, weil ich hatte, das wollte ich beim Podcast, habe ich vergessen, im Podcast zu sagen, ich habe komplett Memoir Blue durchgespielt, während neben mir Lucy war und Lucy saß und Elden Ring gespielt hat. In der Zeit, in der ich dieses Spiel komplett durchgespielt hat, hat sie ein einziges dieser austauschbaren Catacomb Dungeons gemacht.
Aber es ist ja auch ein sehr kurzes Spiel.
Ja, ja, das, aber es fand ich einfach ein schöner Gegensatz. Aber ja, das stimmt voll. Also, es ist ein Fünftel eines Open-World-Spiels oder ein Zehntel eines Open-World-Spiels und zwar eine komplette Reihe, nicht ein einzelnes Spiel.
Richtig, und du hast da trotzdem sehr viel erlebt und es ist halt der Dialogwitz und die Entdeckung. Und natürlich, wenn du die Rätsel mitnimmst, dann dauert es natürlich länger.
Mhm.
Also, wenn man sich wirklich auch drauf einlässt, auf die Kern-Gameplay-Progression, die es ja eigentlich ist, was aber nicht schlimm ist, wenn man es nicht tut. Gerade moderne Spiele geben einem ja auch sehr bewusst die Möglichkeit zu sagen, ey, hier ist Hilfe.
Mhm.
Weil wir wissen, nicht jeder hat Spaß daran.
Ja, mittlerweile gibt es eigentlich kaum mehr Point-and-Click-Adventures, die das nicht haben.
Genau, finde ich auch gut.
Ich würde das noch mal ganz konkret empfehlen. Strangeland, das letztes Jahr erschien, glaube ich, was ich auch im Livestream mal gezeigt hätte, ist halt ein recht modernes, neu erschienenes Spiel in diesem Genre, wirklich fest verankert in diesem Genre, nicht irgendwie was anderes. Und sieht super aus, ist auch nicht besonders lang, hast auch in 3 Stunden, 4 Stunden dann durchgespielt, hat ein cooles Tippsystem hervorragend eingesprochen und sieht hervorragend aus. Kann ich sehr empfehlen. Und ich würde, das ist halt gepublished von Wedjet iGames, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Und die haben halt diese Blackwell-Reihe, die halt super beliebt ist. Da will ich auch unbedingt mal reingucken.
Ja, es ist auf jeden Fall, also ich bin sehr gespannt, wie das dann, weil Monkey Island hat so viel Strahlkraft, man hat es ja im Social Media gemerkt, dass theoretisch da etwas passieren könnte.
Nee. Ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, ist schon sehr akkurat, dass das halt das, was das Genre jetzt ist, das ist es. Weil einfach mit einer Maus oder mit dem Controller hinlegen und klicken und da geht jemand hin, das ist, hat, also wie kann das jemals in der im Mass-Appeal herankommen an ein Actionspiel, an ein Action-Adventure? Es kann es einfach nicht, an ein Telltale-Spiel.
Natürlich ist es dann auch noch Singleplayer und so, aber bei bestimmten auch dieser Steam-Hits oder so Indie-Spiele, die manchmal rausbrechen, da frage ich mich auch so, okay, hier spielst du dich mit Karten durch einen Turm und es ist total ein Riesenerfolg und natürlich steckt da eine Spielmechanik und viel Wiederspielwert dahinter. Aber ich würde mir wünschen, dass sowas dann auch mal wieder ein bisschen größer werden kann. Aber es wird natürlich auch nicht das Budget haben von einem AAA-Spiel.
Genau.
Also dessen sollte man sich ja auch bewusst sein. Das ist zwar irgendwo Disney mit LucasArts da, aber es ist eigentlich ein Devolver-gepublishedes Spiel von einem kleinen Indie-Studio. Und
ich finde, es ist auch gar keine so oh, Entschuldigung.
Genau, das muss ja nichts Schlechtes sein.
Genau. Diese Position von einem Spielegenre, was auch in kleinen Teams gut gemacht werden kann. Und das bietet sich voll an für das Point-and-Click-Adventure, finde ich, Genre, weil es diesem Genre so erlaubt, auch wild zu werden.
Genau.
Verrückte Sachen zu machen und in seinen Geschichten wirklich draufzuhauen und eben nicht diesen Mass-Appeal zu haben, haben zu müssen unbedingt. Und das mag ich echt ganz gerne.
Ja, weil guck dir an, was wäre ein AAA-Adventure? Detroit Become Human. Was wäre ein AA-Adventure? Life is Strange.
Ja.
Und wenn du jetzt trotzdem noch in einem reduzierten 2D- oder Pixel-Look bist, dann brauchst du halt auch nicht so viel Manpower oder Budget.
Ja.
Und das ist ja eher befreiend.
Genau.
Weil ich glaube auch, wie du sagst, ich glaube, das ist ganz richtig, das sorgt halt dafür, dass du ein bisschen wilder werden kannst. Und das Ende von Monkey Island 2 ist fucking wild. 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 Ich habe gerade einen Mix gemacht aus deutscher und englischer Aussprache. Und
Wailed.
Das ist halt wirklich abgedreht. Und dafür wird es ja ein Sequel. Und wenn Ron Gilbert noch tatsächlich mehr in diese Richtung macht, dann frage ich mich wirklich, okay, das wird wahrscheinlich nicht einfach nur ein traditionelles, okay, hier bist du auf Melee Island, hier musst du jetzt Beleidigungsfechten lernen und dann gehst du auf die nächste Insel. Also ich kann es mir schwer vorstellen. Vielleicht fängt es so an, um so Leute wieder in Sicherheit zu wiegen, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr abgedreht wird.
Dann kommt so ein Glitch-Kringel und es ist 3D.
Wäre lustig.
Und dann musst
so
du
wie bei Tearaways kommt
die
so
Maus
ein Daumen
nicht mehr.
Ja. Durch den Bildschirm durch und plötzlich lacht dich eine Sonne an.
Ach ja. Sehr schön, Tom. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch über ein Genre, das uns beiden sehr am Herzen liegt und wo wir sehr uns freuen, sehr dass das ein bisschen Aufmerksamkeit gerade bekommt durch Ron Gilbert und Monkey Island. Ich möchte mich bei euch wie immer bedanken für euren lieben, hervorragend tollen Support. Der huckt FM, wollte ich gerade sagen, der huckt allgemein. Erst
auch
möglich macht unter anderem auch Huckt FM und natürlich diesen Cast. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde und Freundinnen.
Vielen Dank.
Ich hoffe, ihr habt einen ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Inspiration gegeben, dass ihr vielleicht auf Steam oder auf GOG ein paar alte Adventures raussucht oder auf euren DVDs und CDs und die mal anwerft.
Ist dir mal aufgefallen, wie nah vom Namen her eigentlich im Deutschen Fluch von Monkey Island und Flucht von Monkey Island.
Jetzt, wo du sagst, vorher nicht.
Das ist mir auch erst neulich mal bewusst geworden, dass
Flucht.
Es marketingtechnisch doch eigentlich auch schwierig ist, wenn
Guter
die so nah
Punkt.
Aneinander sind.
Ihr habt da hoffentlich jetzt ein bisschen Futter bekommen. Ich persönlich habe auch ein bisschen Futter bekommen und werde jetzt Elden Ring, glaube ich, nochmal liegen lassen, um ein bisschen Baphomets Fluch zu spielen. Euch noch einen schönen
sehr
Tag.
Gut.
Dir auch noch einen schönen Tag, lieber Tom. Bis zum nächsten Mal.
Dir auch.
Und ciao.
Tschüss.